Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo liebe Leute zu einer weiteren Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und ja, wir bleiben im Frauenbereich. Nachdem wir jetzt aus Österreich eine Trainerin hatten, kehren wir zurück ins Heimatland nach Deutschland. Diesmal einen Torwarttrainer einer Bundesliga-Frauenmannschaft. Aber er ist nicht nur Trainer, sondern seit kurzem auch Autor. Aber wer es ist, was er gerade macht, erfahrt ihr jetzt. Aber stell dich doch am besten mal vor. Hi, Michael.
Sascha, hi. Hi. Mein Name ist Michael Gruske, bin 46 Jahre alt und aktuell bei RB Leipzig der Torfrauentrainer der Bundesligamannschaft. Und ich freue mich total, heute bei dir hier Gast sein zu dürfen.
Wir freuen uns natürlich auch. Wir haben damals die Anfrage an RB Leipzig gestellt, an den Pressesprecher, und dann hat er dich direkt angepriesen. Ich hätte einen perfekten Gast für euch, nachdem wir vor einigen Jahren schon Vanessa Fodala hatten, die ja jetzt in Leverkusen spielt. Ich hätte einen perfekten Mann für euch, und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass du heute auch bei uns zu Gast bist.
Ja, jetzt hast du mir ganz schön Druck aufgebaut hier. Jetzt hoffe ich, dass ich diese Vorschusslorbeeren da irgendwo auch halten kann. Ne?
Ich glaube schon. Also was ich so gelesen habe, ich recherchiere ja immer vor jeder Folge ein bisschen was. Manchmal lasse ich mich auch einfach überraschen. Aber was ich gelesen habe, ich glaube, die ganzen Vorschusslorbeeren sind auch zurecht. Und wie es aber bei uns Tradition ist, bevor wir natürlich dann den großen Rundflug starten, ist das Aktuelle. Und das Aktuelle, ihr hattet euren letzten Spieltag in Bremen, 2-1 Niederlage. Wie siehst du die Niederlage und wie siehst du die Saison aktuell allgemein? Ich meine, du bekommst es als Torwarttrainer ja hautnah mit.
Ja, also ich sag mal so, die Niederlage war natürlich schon ein wenig bitter, muss ich sagen, weil man natürlich, wir hatten ja die englische Woche im Vorfeld und hatten da mit Siegen gegen Jena und in Freiburg denen ihre erste Saisonniederlage zugeführt, also Heimniederlage. Und dann sind wir natürlich schon mit breiter Brust da nach Bremen gereist, obwohl man natürlich auch, muss man auch dazu, das gehört auch zur Wahrheit, mit diversen Verletzungssorgen und so zu kämpfen haben. Und so eine englische Woche, die zehrt natürlich auch echt an den Kräften. Und trotzdem hätten wir da gerne Punkte aus Bremen mitnehmen wollen. Und wenn man den Spielverlauf so ein bisschen verfolgt hat, dann wäre das auch durchaus möglich gewesen. Aber so ist nun mal auch der Fußball. Also man kann nicht immer nur gewinnen, und deshalb sind wir zurückgefahren mitten in der Nacht. Es war ja ein Abendspiel, Sonntagabendspiel, wo du 18.30 Uhr in Bremen spielst und dann noch 4 Stunden oder 4,5 Stunden nach Leipzig dann mit dem Bus zurückfährst. Ja, dann kommst du halt irgendwann mitten in der Nacht dran und hast keine Punkte. Naja, da tun die jetzt die letzten 1-2 Tage natürlich schon ein bisschen weh, muss man sagen. Ansonsten, ja, die Saison gut gestartet. Dann hat man ein bisschen ergebnistechnisch keine gute Zeit. Und deshalb waren die letzten Spiele einfach irgendwo auch ein bisschen Gold wert, weil man dadurch in der meiner Meinung nach bisher ausgeglichensten Liga, also nehmen wir jetzt mal die Bayern vorne weg und vielleicht Essen und Jena, die jetzt leider gerade nicht so gut unterwegs sind, ist das eigentlich eine krass ausgeglichene Liga. Und da wärst du natürlich jetzt mit dem Sieg in Bremen, wäre man mit 16 Punkten eigentlich ganz gut da gestanden. Jetzt sind es 13 geworden und bist im Endeffekt ja im Mittelfeld gerade. Von daher wollen wir die restlichen Spiele einfach nochmal erfolgreich ziehen, dass man dann unterm Weihnachtsbaum auch ein gutes Ergebnispolster, Punktepolster
haben. Ja, definitiv. Ich habe ja die Tabelle natürlich offen und verfolge auch die Frauenbundesliga ein wenig mehr. Wir haben ja auch schon einige Mädels aus der Bundesliga gehabt, aber dieses Jahr finde ich, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr ausgeglichen. Nehmen wir jetzt mal die Bayern weg, die marschieren wie die letzten Jahre auch weiterhin, egal wie viele Verletzte sie haben, die marschieren trotzdem. Ist ja fast so wie im Männerbereich. Und die zwei Absteiger, also die aktuell auf 13 und 14 verweilen, Jena, bin ich ehrlich, habe ich vor der Saison da auch mit gerechnet. Mit Essen habe ich definitiv nicht damit gerechnet. Die musst du jetzt auch mal außen vor nehmen, aber sonst seid ihr ja mittendrin, wie du schon sagst. Hätten die gewonnen, wären 16 Punkte, dann wärt ihr so in der Range Platz 8 oder aber punktgleich mit 6 und 7. So seid ihr jetzt im gesicherten Mittelfeld und mit weitem Abstand, mit 10 Punkten Abstand auf dem ersten Abstiegsplatz. Dazu kann man doch als RB Leipzig erstmal zufrieden sein, weil wenn man es überlegt, so lange seid ihr ja noch gar nicht in der ersten Liga.
Ja, absolut. Also wenn man die Historie nimmt, jetzt gehen wir ins dritte Jahr Frauen-Bundesliga, was natürlich nach außen hin relativ frisch ist. Aber natürlich haben wir natürlich unser Club oder RB Leipzig, also steht halt einfach auch für gewissen Erfolg oder gewisse Lust eher weiter oben zu spielen. Also von daher wollen wir jetzt schon auch die nächsten Steps gehen. Also wir sind im ersten Jahr hieß es einfach drinbleiben, im zweiten Jahr etablieren. Jetzt haben wir aber über Sommer mussten wir relativ viel wechseln im Kader. Das heißt, wir sind jetzt im relativ neuen Kader halt da reingekommen und haben natürlich auch, wie ich vorher schon einmal angesprochen habe, ja doch auch Schlüsselspielerinnen. Nehmen wir jetzt mal Giovanna Hoffmann im Sturm, unsere deutsche Nationalspielerin aktuell. Oder halt auch im Mittelfeld mit Sandra Starke, die mit die erfahrenste Spielerin ist. Zwei Schlüsselpositionen, die uns halt einfach gerade fehlen. Und drumherum ist halt sehr, sehr viel auch junges Gemüse teilweise. Und ja, die versuchen gerade in die Bresche zu springen und von daher schlagen sie sich eigentlich wirklich bisher ganz gut. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich Platz 10. Hört sich jetzt erstmal vielleicht ganz nett an, aber wir wollen schon eher Attacke nach oben, ne? Das muss man auch dazu sagen.
Ja, definitiv. Ich meine, ihr habt ja, wie du schon sagst, als RB Leipzig auch die Männer im Hintergrund, die jedes Jahr um die internationalen Plätze in der Bundesliga mitspielen. Da muss man natürlich den Druck dann auch gewachsen sein und sagen, hey, wir sind RB Leipzig. Wir sind zwar noch nicht so lange in der Bundesliga, aber wir haben ja den Vorbild, die Männer. Aber ich finde es trotzdem verdammt gut für einen Aufsteiger. Also ich meine, das dritte Jahr jetzt. Im ersten Jahr schon souverän die Klasse gehalten. Eigentlich heißt es ja, im zweiten Jahr ist das schwierigste Jahr. Da habt ihr auch wieder die Klasse gehalten. Jetzt spielt ihr im Mittelfeld mit. Und wie du schon sagst, ihr hattet einen kleinen Umbruch in der Mannschaft. Vanessa Fudala weg, war ja eure beste Torschützin jetzt jahrelang weg. Dann da die nächste weg, dann verletzungsbedingte Ausfälle und trotzdem steht ihr gesichert da und das ist trotzdem ein Ausrufezeichen.
Ja, also das muss man auch anerkennen, Logo. Das ist gut, weil das ist keine Selbstverständlichkeit, in der Frauen-Bundesliga da so dazustehen. Und ja, das ist jetzt ein guter Anker oder große Basis gelegt. Und jetzt ja, Step by Step, und da steht halt der Verein auch so ein bisschen dahinter, dass wir wollen es halt nachhaltig, ne? Und nicht irgendwie mit irgendwelchen komischen Hauruck-Aktionen jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Leute zusammenzukaufen, sondern das hat schon alles Hand und Fuß, was da aufgebaut wird, und so soll es auch weitergehen. Und egal, ob ich jetzt meine Abteilung hier sehe, die im Tor sind, oder aber auch die anderen. Also wir arbeiten schon mit sehr viel Sachverstand und sehr viel Ruhe auch die Dinge aus und wollen da halt auch am besten natürlich den Männern nacheifern. Das ist natürlich auch klar, die ja in den letzten Jahren, also ausklammere ich jetzt mal dieses oder das letzte Jahr aus, wo wir wirklich international dabei waren, ist die Kurve von RB Leipzig natürlich schon nach oben gegangen, und das wollen wir im Frauenbereich natürlich da nichts nachstehen. Und wollen auch da die Kurve wieder weiter hochfahren. Und ja, da erfahren wir natürlich aber auch die Rückendeckung des Vereins. Und das spürt man halt, und das ist toll. Und hatten jetzt auch das tolle Spiel da im großen Stadion gegen die Bayern-Mädels, was ein absolutes Highlight wieder war für unsere junge Mannschaft. Und ja, das fühlt sich einfach gut an, in einem Verein zu sein, wo der Frauenfußball einfach in Ruhe und mit Hirn wachsen kann. Ja.
Ja, definitiv. Man merkt es ja allgemein auch jetzt in der Frauenliga. Du weißt es ja selber, wir kommen ja später noch dazu. Du hast ja selber Profi-Niveau gespielt, also Profibereich gespielt. Und da gibt es auch im Männerbereich Vereine, da hast du viel mehr Druck unterm Kessel als jetzt im Frauenbereich. Meistens sieht man ja die Entwicklung, finde ich, mittlerweile in allen Vereinen in der Frauenbundesliga, die in die richtige Richtung gehen. Und stell dir mal vor, das wäre so wie im Männerbereich, hast du 3, 4 schlechte Spiele, werden die Trainer ausgetauscht, hast du dauerhaft Druck, da kann sich ja keiner entwickeln. Und so wie man es bei dir schon raushört, ist in Leipzig genau wie aus meiner Sicht in der ganzen Frauenbundesliga dieser Druck nicht so vorhanden. Natürlich hat man diesen Druck, in der Bundesliga zu bleiben, aber man kann trotzdem in Ruhe arbeiten und darauf aufbauen, was man erreicht hat.
Ja, also das definitiv. Also es ist halt auch vom Ganzen drumherum. Ich meine, jetzt wenn jetzt bei den Herren in der Bundesliga da in gewissen Vereinen, also nehme ich jetzt mal Traditionsvereine oder sonst was, paar Spiele nicht erfolgreich waren, ja, dann gibt's ja schon was weiß ich an jeder Ecke der Stadt oder sonst was Diskussionen, und meistens halt geht's dann um den Trainer oder sonst was. Und das ist im Frauenbereich natürlich noch ein Ticken kleiner, einfach auch, weil die leider die Aufmerksamkeit ja auch noch nicht vergleichbar ist mit der Männer. Hatten jetzt mit Essen hat man jetzt schon einen Trainerwechsel oder eine Trainerentlassung. Also auch das ist auch ein bisschen untypisch für den Frauensport. Aber ja, man merkt halt schon, es kommt halt immer mehr auch dieses Thema halt auf uns zu. Das heißt, öffentlicher Druck, die Mädels sind in der Öffentlichkeit ganz anders wahrgenommen, was auch meines Erachtens auch völlig zu Recht ist, weil die bringen schon Woche für Woche da echt eine außerordentliche Leistung. Und aber das eine, höhere Präsenz, höhere Nachfrage, höhere Kameras, mehr Fans, bedeutet halt auch auf der anderen Seite halt auch, okay, der Druck wird natürlich auch in dem Bereich auf kurz oder lang auch höher. Und daher genießt man noch so ein bisschen das Fliegen unterm Radar, würde ich sagen.
Ja, klar, glaube ich auf jeden Fall.
Ist noch ein positiver Aspekt.
Ja, definitiv. Das mit der Trainerentlassung in Essen habe ich natürlich auch mitbekommen. Das kann ich mir nur so erklären, dass Essen ja einer der Vereine ist oder wenigsten Vereine noch im Frauenbereich ist, wo kein Männerverein im Hintergrund laufen hat. Und da ist, glaube ich, der Druck ein anderer. Wenn man dann absteigt, wird schwierig. Man ziehe Potsdam, abgestiegen nach so vielen Jahren, dann wieder aufgestiegen und dann, glaube ich, mit einem einzigen Punkt aus 22 Spielen wieder direkt runter. Dann gleich 17 oder 18 Abgänge zu vermelden gehabt. Ich glaube, das wird richtig schwer für einen Verein dann. Und vielleicht war deswegen da die Entscheidung. Aber wir wollen natürlich nicht so negativ reden über Druck und so weiter, weil es macht trotzdem Spaß, die Frauenbundesliga mit der jetzigen Entwicklung zu schauen, egal welche Spiele es sind. Und das ist, glaube ich, das Ziel im Bereich der Frauen, dass man noch mehr anerkannt wird in Deutschland, weil du weißt ja selber, wie wahrscheinlich die Kommentare manchmal sind über Frauenfußball. Aber das Ziel, die Bundesliga allgemein macht mittlerweile richtig Spaß, weil früher war es halt wirklich so, wie man als Mann oder Frau gedacht hat, aber mittlerweile ist es ja richtiger Fußball.
Ja, also du, absolut, also richtiger Fußball kann ich durchaus bestätigen, weil ich krieg's ja jeden Tag mit. Und ich glaube, du hast ja vorher schon ein bisschen gesagt, also ich bewege mich ja jetzt schon auch schon fast 25 Jahre in diesen oberen Regalen des Männerfußballs rum. Und wenn man das noch sieht, wie der Frauenfußball, also ich bin jetzt im dritten Jahr, also ich bin ja relativ ein junger Trainer, was den Frauenbereich angeht. Und das ist schon Jahr für Jahr wird es immer besser, weil man darf es ja auch nicht andersrum vergessen. Wo spielen denn die Mädels? Aber vielleicht, da kommen wir ja später nochmal mit dem Thema Ausbildung oder sonst was, gerade im Bereich der Torfrauen oder der Mädels im Tor zu sprechen, weil ja bis 15, 16 kicken die meisten halt noch irgendwo bei irgendwelchen Jungsvereinen in der Leistungsklasse, Bezirksklasse, was weiß ich wo. Und dann auf einmal 3 Jahre später spielen die auf einmal in der Bundesliga im höchsten Regal. Das ist natürlich schon auch ein Riesenstep, muss man auch sehen. Und das, was du früher angesprochen hast, war ja vielleicht noch krasser, weil da halt einfach die Leistungsdichte noch gar nicht so da war oder die Mädels auch gar nicht so richtig den Spaß am Fußball erleben durften. Also der war bestimmt schon immer da. Ich glaube schon, dass vor 20 Jahren auch Mädels oder vor 10 Jahren Mädels gerne Fußball gespielt haben. Aber die Möglichkeit war einfach noch gar nicht so da. Und die hast du halt jetzt unglaublich. Also wenn ich jetzt bei uns in Oberbayern, am Starnberger See, in Pöcking auf den Fußballplatz gehe, dann ist mittwochs Mädelstraining und da sind 20, 25 Mädels, die da rumturnen. Und parallel läuft die U17 oder U16 von dem Verein. Ja, und das sind 8 Jungs. Also man sieht ja schon, okay, krass, der Mädelsfußball, der boomt selbst auf den Dörfern. Gut, das sind jetzt bayerische Dörfer. Ich weiß nicht, ob bei Westdeutschland wird es aber auch nicht anders sein. Der boomt natürlich und die Mädels wollen einfach auch kicken. Und mittlerweile durch auch Social Media oder sonst was hast du natürlich unglaubliche Möglichkeiten, dir Skills anzueignen, deinen Fans nachzueifern, Spiele zu gucken oder was auch immer. Ja, und das ist, also in meiner Augen sage ich, sag, einfach, ist das geil, also sensationell. Und da hoffe ich, dass der Weg da auch weitergeht. Daher, Mädels, raus auf den Fußballplatz.
Ja, definitiv. Also ich bin ja selber Jugendtrainer, mein halbes Leben lang schon. Ich bin jetzt 32, also seit 16 Jahren bei mir im Dorf. Und ich hatte vor 16 Jahren schon Mädels im Kader. Eine davon ist sogar beim 1. FC Nürnberg Profispielerin geworden, in der zweiten Liga damals noch. Dann in der ersten Liga leider Kreuzbandriss und danach Karriereende mit 22. Aber ich hatte schon damals Mädels, die Bock hatten, und ich habe jetzt heute in meiner jetzigen U15 auch ein Mädel dabei, wo richtig Bock hat. Aber wie du schon sagst, die meisten spielen jetzt sehr, sehr lange auf den Dörfern bei den Jungs. Und da ist die Förderung natürlich heutzutage viel besser als damals. Aber man merkt es halt jetzt in den fränkischen Dörfern auch, die Mädels spielen jetzt sehr, sehr lange bei ihren Jugendvereinen.
Ja, weil halt einfach der Unterbau einfach noch nicht so da ist. Also ich guck mal bei uns in den Verein rein. Ja, da ist halt schon Rennen U9, U8. U9 geht's los, dann ist U10, U11, U12, U14. Also das sind ja eine Maschinerie an NLZ. Wir sind ausgebildetes oder NLZ mit hauptamtlichen Trainern in jedem Bereich schon fast. Ja, das ist schon, da ist schon Struktur, da ist schon Organisation und da ist einfach auch Know-how da. Und nämlich jetzt unsere Mädelsabteilung, ist das halt noch irgendwo in den Kinderschuhen. Wir haben jetzt dieses Jahr geschafft, dass wir U15 und U17 einen hauptamtlichen Trainer kriegen. Wir haben es geschafft, dass wir in meinem Bereich jetzt, ich bin hauptamtlich, aber wir haben für den Rest jemand auf 20-Stunden-Basis. Das heißt, der trainiert U13, U15, U17, U20. Da kann man sich ja schon vorstellen, dass das schon eine Mammutaufgabe ist. Und das Gleiche im Jungsbereich, das bilden halt 4 oder 5 Trainer ab im Tor. Und das ist halt da, wo man irgendwo halt vielleicht auch mal weiterkommen sollte oder müssen, dass das halt in den Vereinen halt auch so ist. Okay, hey, es gibt eine Mädelsabteilung und die ist aber genauso wichtig und so genauso wertvoll wie die der Jungs. Und ja, vielleicht tut sich da dann was. Aber Klagen auf hohem Niveau und von daher glaube ich, sind wir auf einem guten Bereich, sind wir auf einem guten Weg.
Ja, definitiv. Und jetzt haben wir auch schon sehr, sehr lange über allgemein RB Leipzig, die ganze Mannschaft gesprochen, weil wie du ja schon gesagt hast, du hast deine eigene Abteilung als Torwarttrainer. Und da können wir jetzt mal dich fragen, wie läuft denn so ein typischer Tag für dich ab als Torwarttrainer? Weil ich meine, ich glaube, ihr werdet alle auch mit ins allgemeine Training mit eingebunden, weil die Torhüterinnen sollen ja wahrscheinlich wie die Torhüter auch spielerischen Aspekt mitbekommen und mitmachen. Aber wie läuft so ein allgemeiner Trainingstag bei dir ab? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht so wie bei mir im Dorf ist, 1,5 Stunden und dann gehst du wieder heim, sondern du bist wahrscheinlich von 8. oder 9. in der Früh bis Nachmittag 12, 13, 14 Uhr am Sportgelände.
Ja, also klar, ich hätte auch mega Spaß eigentlich so wie du eigentlich so am Abend und noch auf dem Dorf zu kicken. Also das habe ich früher tatsächlich geliebt und von daher ist das jetzt genauso hoch anzurechnen, was du da neben deinem Job oder sonst was noch machst. Also da will ich gar nicht sagen, dass du da weniger das Rad drehst. Bei uns ist es halt so, dass wir relativ oder fast immer vormittags trainieren mit der Profimannschaft. Bedeutet, ich selber, gut, ich bin eh ein Frühaufsteher, ich bin relativ, also ich schalte das Licht an bei uns im Gelände meistens. Und aber die Mädels so kommen so gegen 9 sind die da, dann haben die ihre Vorbereitung, dann haben die ihre Aktivierung. Also das musste ich auch erst noch so alles so ein bisschen lernen, weil das Aktivierung gab es bei uns jetzt früher. Gab es das nicht, da hieß es, okay, jetzt machen wir uns auf dem Platz warm, mit 2 Runden einlaufen, ein bisschen Sidesteps, hopsen, dehnen und dann geht's los. Heutzutage ist das natürlich alles viel, viel professioneller. Die haben dann ihre selbstständige Aktivierung oder teilweise auch angeleitet mit der Athletiktrainerin, Athletiktrainer bei uns. Dann sind die schon eigentlich warm und das ist halt für mich sehr wertvoll, weil ich übernehme immer ab Rasenkante. Das heißt, wenn die bei mir auf den Platz kommen, dann sind die so weit, dass wir eigentlich loslegen können. Und da bin ich auch kein Freund von, ja, wir machen jetzt mal hier mit der einen ein bisschen angepasst, weil die halt da ein Wehwehchen oder dort was hast. Also das habe ich aus meinen früheren Trainern, Kollegen gelernt, wo ich selber noch gekickt habe. Da hat der Trainer gesagt, du, also jetzt nennen wir jetzt mal Werner Loran oder sonst was, der nicht mehr unter uns weilt, aber da hieß es, okay, du pass auf, entweder bist du 100% im Torwarttraining oder bleib zu Hause. So war es halt früher. Und da hat man jetzt nicht gesagt, ja, wir machen ein bisschen Anpassung oder ich darf nur auf die linke Seite, weil das wäre bei uns so totaler Quatsch. Also entweder trainieren wir richtig oder lassen wir es. Und von daher ist da eigentlich auch die Maßgabe, okay, die kommen dann raus. Ich habe dann mein ganzes Thema schon aufgebaut. Wir haben seit diesem Jahr auch eine Torhüterin oben dabei, die aus Ungarn kommt. Das ist die aktuelle Nationalspielerin der U19 aus Ungarn, die Maja Spielenberg. Das heißt, die spricht Englisch. Somit ist bei mir so, dass ich im Vorfeld mit den Mädels auch das Training mal kurz durchgehe, das auf Englisch dann halt auch sage, ja, damit die einfach auch abgeholt sind. Und somit wissen die halt schon, okay, um was kommt jetzt auf sie zu, die nächste 30, 35, manchmal auch 40 Minuten. Das ist der Teil, den wir haben. Und danach, wie du schon vorher angesprochen hast, gehen die halt ins Mannschaftstraining. Das heißt, ich habe immer eine Viertelstunde, 20 Minuten, bevor die Rest der Mannschaft auf den Platz kommt, sind wir schon am Wühlen und am Gas geben. Und dann, ja, kennt man das halt, was dann halt so ist. Bei mir ist das Training relativ klar strukturiert. Ja. Also wir machen immer vom technischen Teil kommen wir ins Taktische. Also man könnte so, der Laie würde jetzt sagen, ja, vom Einfachen zum Schweren oder zum Komplexen, also im Endeffekt vom Lernmuster. Und dann sind halt noch bei mir die drei Schwerpunkte halt auch drin, was ein Torwart oder eine Torfrau halt auch im realen Spiel halt hat. Das ist halt immer Ball am Fuß, das heißt Offensivspiel nennen wir das. Dann hast du die Raumverteidigung und dann hast du die Torverteidigung. Und diese drei Elemente packe ich natürlich auch irgendwo in dieses Training rein, allerdings immer mit Schwerpunkten. Also bei mir ist jetzt nicht so, ja, jetzt trainiere ich heute mal Flanken, Raumverteidigung, morgen gibt es dann aber wieder Hechten und Abdruck oder so, was ja manche gerne machen. Sondern bei mir sind es immer Blöcke. Das heißt, ich hab 3 Monate habe ich einen Schwerpunkt. Nenne ich es jetzt mal Raumverteidigung und baue dann mein Training auf, dass der Schwerpunkt immer auch der Schwerpunkt in dem Training ist. Und die anderen zwei Elemente, also Torverteidigung, Offensivspiel, packe ich drumherum. Ja, also wenn du im Endeffekt nach dem Training eines meiner Mädels fragen würdest, du, was habt ihr denn heute, was war euer Hauptthema, dann sollten die eigentlich wie aus der Pistole geschossen sagen, ja, pass auf, wir haben heute Raumverteidigung gemacht und zwar flanken, seitlich etc. Ja, das ist mir immer wichtig, weil irgendjemand hat mal so gesagt, du musst, um eine schlechte Angewohnheit abzugewöhnen, also früher jeden Tag in der Früh war das Erste, was ich gemacht habe, Kaffee zu trinken. So, und jetzt gewöhnt dir mal ab, morgens nicht aufzustehen und sofort eine Kaffeetasse in der Hand zu haben. So, wie lange brauchst du denn da, dass du es nicht mehr machst? Und das ist ein Prozess und so kannst du dir das auch ein bisschen vorstellen, wie läuft so ein Thema ab, wie gehe ich richtig in ein Flankentraining rein? Das geht halt nicht von heute auf morgen oder von 2, 3 Mal trainieren, sondern du musst da über gewisse 6, 8 Wochen, also in der Regel sind es 66 Tage, musst du halt am Stück Flankentraining machen. Dann haben sie einen Automatismus, dann ist es in Fleisch und Blut und dann ist es wie, okay, sie brauchen morgens keinen Kaffee mehr. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel und zu schnell für dich oder für die Zuhörer. Aber so kann man sich das irgendwo ein bisschen vorstellen. Und dann nach meinem Training gehen die dann halt in dieses Mannschaftstraining. Und idealerweise ist mein Training auch so aufgebaut, dass die Kernelemente des Mannschaftstraining danach vorher auch trainiert ist. Also was jetzt Quatsch wäre, wir machen die ganze Zeit Flanken und danach wird dann 4 gegen 4 Turnier gespielt. Das wäre jetzt kontraproduktiv, nenne ich es jetzt mal so, ne? So, also muss ich natürlich immer im Vorfeld mit meinem Trainerteam abstimmen, okay, was Trainer, Cheftrainer, was hast du denn vor? Und jetzt weißt du auch aus der Erfahrung, bist ja selber Trainer. Da ist es auch nicht immer einfach oder nicht immer leichter, gleich auf einen Nenner zu kommen, weil der Trainer hat ja selber auch Ideen, was er jetzt heute gern machen will. Und somit haben wir immer eine Stunde oder 1,5 Stunden vor Trainingsbeginn unser Team-Meeting, wo halt die Athletiktrainer sagen, okay, so sieht der Verletzungsstand aus oder so sieht die Leistungsfähigkeit der Spielerin aus. Daraufhin wird das Training, das wir ja eigentlich schon einen Tag vorher auch schon geplant haben, in den groben Zügen nochmal feinjustiert, nachjustiert, dass es rund wird, dass wenn die Mädels nachher kommen, dass es einfach ein Guss ist, dass die nicht irgendwie stocken oder so, oder dass wir irgendwie zu viel Standzeiten haben, weil ich finde, das Schlimmste, also ich habe es früher ja gehasst, ne, wenn ich Standzeiten hatte. Also ich überleg mal, du bist im Tor, draußen regnet es wie aus Kübeln und mein Torwarttrainer hat mir dann 5 Minuten erklärt, wie man Ball fängt. Und ich stand daneben. Ja gut, den hätte ich ja im nächsten Baum gehangen, ne? Und somit versuchen wir natürlich da auch gewissermaßen immer so dafür zu sorgen, dass alle Torhüterinnen immer in Bewegung sind. Also bei mir steht keine. Das ist zum Beispiel, wenn eine neue dazukommt oder wenn eine von unten hochkommt, ja, und wir trainieren dann und ich frage sie dann so nach der zweiten Übung und wie ist die Intensität oder sonst was, ja, da pfeifen die aus dem letzten Loch. Also das ist schon krass. Weil es halt so viel Power drin ist, so viel, du bist ständig online. Also ich liebe das Wort im Ding, online zu sein, weil im Tor weißt du ja auch, wenn du so ein bisschen das Gefühl des Tor, dass der Torhüter so ein bisschen drin hast. Ja, für uns wäre es ja tödlich, wenn wir nicht immer bei der Sache sind. Und das kannst du halt total gut simulieren, indem du dein Torwarttraining halt so auch aufbaust, dass die halt immer in Action sind. So, jetzt habe ich ein bisschen was erzählt. Jetzt hoffe ich, dass es okay war.
Es war vollkommen in Ordnung, deswegen laden wir ja auch mal Trainer ein, weil es ist mega interessant, mal auch so einen Tagesablauf oder Trainingsablauf eines Profitrainers mitzubekommen. Wie du ja schon gesagt hast, ich bin selber Trainer, aber ich bin halt Jugendtrainer. Wir sind zu dritt als Trainerteam bei 16 Kindern. Das ist mir auch wichtig, dass so wenig wie möglich Standzeiten vorhanden sind, auch für meine zwei Torhüter. Beziehungsweise der eine wird gerade angelernt, weil ich hatte bis dato einen, der hat sich in einem, ich sag, ich muss jetzt professionell bleiben, in einem Pokalspiel, wo der Gegner zwei Torschüsse hatte, den Finger gebrochen, dann musste ich einen Feldspieler ins Tor stellen, den bilde ich jetzt aus und jetzt schaue ich eben im Training auch, so wie du gesagt hast, so wenig Standzeit wie möglich, weil das ist so verdammt wichtig und ich finde es auch cool, jetzt da mal ein paar Parallelen zu sehen, wie du dein Training aufziehst, auch wenn es jetzt direkt auf die Torhüterinnen ist. Aber ich vergleiche das jetzt mal im allgemeinen Training und da sind wir eigentlich fast gleich.
Das ist doch schön. Dann gehen wir ja einen Weg. Das ist doch top.
Ja, definitiv. Aber dann frage ich mich bei dem, was du jetzt alles erzählt hast, wie zur Hölle hast du es dann geschafft, noch nebenbei ein Buch zu veröffentlichen, wenn du dir eigentlich von morgens bis abends Gedanken machst, wie du das perfekte Training hinbekommst?
Ja, gute Frage. Also tatsächlich denke ich mir das auch manchmal, was da alles so ist. Aber schlichtweg habe ich mir halt über 2 Jahre sehr, sehr viel Notizen gemacht. Also ich bin immer so ein bisschen ein Schreiber. Meine Mutter hat immer gesagt, wer schreibt, bleibt. Somit. Also ich schreibe mir auch tatsächlich so meinen Tag auf. Also was war besonders gut, was war besonders schlecht. Von früheren Trainern viele gute Sachen, aber manche Trainer habe ich auch wirklich nur Schrott gelernt. Aber auch das aufschreiben, also wichtig, einfach so viele Sachen wie möglich sammeln. Und dann hat mal einer zu mir gesagt: Du, pass auf, du hast jetzt hier gefühlt sieben Bücher, also bei dir ist jetzt schon fast aus wie so eine so eine Bibliothek. Was hast du denn alles drin? Also, ja, das ist jetzt so Trainingsinhalte, das sind so allgemeine Dinge, das sind Dinge, die mich unfassbar nerven, etc. Also, so ging das so durch und er sagte: Ja, du musst ja eigentlich mal ein Buch schreiben. So, das war eigentlich so der erste Impuls, wo ich sage: Ja, okay. So, und dann denke ich mir: Ja, okay, jetzt komme ich. Kommt der Michael Gurski ums Eck und denkt sich, ja, jetzt schreibe ich halt auch noch ein Buch. So nach dem Motto, es gibt ja schon 1 Million Bücher, jetzt schreibst du halt auch noch einen. Und dann habe ich gedacht, okay, den Scheiß machst du gar nicht. So, und dann, wenn du aber mal wirklich mal dir 5 Minuten Zeit nimmst, in der Bundesrepublik Deutschland nach Sachbüchern, also ich spreche jetzt wirklich von fundierten Büchern, wie trainiere ich eine Frau im Tor? Wenn du dich da mal hinsetzt und das mal guckst, dann glaubst du, was glaubst du, auf wie viele Bücher kommst?
Ich sag 3.
Ja, also ich hatte gedacht, okay, so 10 komme ich. Es gibt einfach keins. Oder es gab keins. Also die einzigen Bücher, die es wirklich gibt, sind eigentlich Bücher für ein Torwart, wo halt einfach, kennst du so, Schrägstrich innen dahinter steht. Also eigentlich nur ein paar Bilder ausgetauscht von irgendwelchen Torhütern. Ja, da hat man dann Mädels reingestellt, aber der Inhalt, der reine Inhalt war einfach 1:1 gleich. So, und dann dachte ich mir, ja, okay, aber das kann ja jetzt irgendwie auch nicht sein. Und das ist ja auch eine gewisse Wertschätzung, ne? Also, weil ich sage ganz ehrlich, eine Torfrau oder eine Torhüterin ist kein weiblicher Torwart. Das ist einfach mal Fakt. So, und das muss ja irgendwo auch mal dokumentiert werden. Und dass man einfach die Stärken der Frau im Tor einfach mal so trainiert, dass es einfach auch irgendwo Sinn ergibt. Und das war dann so im Endeffekt die Kernidee. Da habe ich das Manuskript mir mal zusammengeschrieben. Das hat dann wirklich tatsächlich in meinen Weihnachtsferien gemacht. Also wir haben ja auch immer immer Winterpause. Das ist ja wie bei den Jungs auch. Sommerpause, Winterpause. Ja, und ich bin ja immer, wie ja vorher auch kurz gesagt, ich bin ja immer, ich wohne und lebe ja in Leipzig, aber so der Lebensmittelpunkt oder mein Hauptwohnsitz ist ja noch in der Nähe von München, am Starnberger See. Und dann fahre ich halt einmal mit dem Zug runter, weil natürlich die Spätzle, also Spätzle versteht es, die Freunde oder Bekannte oder sonst was, die man ja da in der hat, weil ich war davor in Haching im Tor oder als auch im Torwarttrainer-Team, da hast du ja deine Jungs, deine Kollegen im Münchner Raum. So, und dann hast du ja 3 Stunden auch Zeit, ne, im Zug. Und dann kannst du ja jetzt nicht immer nur im Speisewagen sitzen und irgendwie dich quer durch die Speisekarte essen oder trinken, sondern ich habe das halt genutzt, um ein bisschen produktiv zu sein. Und dann coole Musik, Kopfhörer drauf. Ja, und dann ist wirklich die Deutsche Bahn, manchmal braucht sie ja auch länger, ohne jetzt Kritik aus, aber manchmal dauert sie einfach mal länger. Ja, und die Zeit habe ich dann halt auch genutzt und immer mal wieder mir ein Manuskript zu schreiben. So, und das Manuskript war dann fertig und dann dachte ich mir, oder dann habe ich mich mit einem mit dem Papa unterhalten, der auch schon Vater von einem Torwartkollegen, der hat auch schon ein paar Bücher geschrieben. Und der Freund von Julia Quinn, also wer wenn du so ein bisschen drin bist im Thema, der auch ein bisschen vom Frauenfußball Ahnung hat. So, und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche jemand, die mir auch auf Augenhöhe das sagt, okay, macht das Sinn oder nicht Sinn? Dann habe ich mich mit Katrin Lehmann zusammengesetzt in einem Café und habe da mal drüber gesprochen, weil sie war im Endeffekt auch früher oder damals die entscheidende Punkt, warum ich überhaupt den Männerbereich verlassen habe und in den Frauenbereich gegangen ist. Sie hat mich da extrem gut supportet damals. Sie war selber ja Torhüterin, Schweizer Nationaltorhüterin bei FC Bayern im Tor. Jetzt fürs ZDF ist sie auf der Couch, also bei Länderspielen oder moderiert da mit. Oder ist bei Magenta auch die Frauenbundesliga am Kommentieren. Das heißt, die hat da schon natürlich extreme Expertise gehabt und hat das ganze Leben, hat bei ihr sehr Frauenfußball oder Frauentorhüterspiel ausgemacht. So, und dann war das Ding mal fertig, das Manuskript. Und dann geht es ja darum, okay, bringst du das selber raus? Oder werfe ich das jetzt irgendwie selber auf den Markt? Oder denkt man vielleicht, okay, dann geht man an so einen Verlag. So, und dann hatte ich mit dem Red Bull Mediahaus, ich meine, ich arbeite bei RB, Red Bull ist natürlich da, war jetzt natürlich der erste Ansprechpartner. Ja, und die haben gesagt, ey, wie geil ist das denn? Weil das ist ja genau das, was gerade der Zahn der Zeit, ein Buch über eine Frau im Tor, wie trainiere ich die? Und im Sommer, den darauffolgenden Sommer, war ja jetzt im Sommer, ist die Europameisterschaft. Und ich trainiere eine Schweizer Nationaltorhüterin und die Euro ist in der Schweiz. Ja, also besser kann es ja gar nicht sein. Ist zwar eine unfassbare Nische, weil, weißt selber, ein Buch über Torwarttraining interessiert jetzt ja auch nicht, wird jetzt kein Spiegel-Bestseller. Das heißt, relativ kleines Publikum. Die haben aber trotzdem gesagt, hey, das ist geil, mach mal. So, und dann ist das Ding eigentlich ins Laufen gekommen und 4 oder 5 Monate später, im Juni, 18. Juni, ist das Ding auf den Markt gekommen. So, das ist jetzt im Endeffekt die Kurzgeschichte, warum das Buch überhaupt entstanden ist. Und ich sage dir eins, es ist das Beste, was ich jemals machen konnte, weil unterm Strich freuen sich oder habe ich so viel positive Rückmeldungen bekommen von Mädels, von Fußball, also selbst aus der Männerwelt, die auch gesagt haben, hey, eigentlich ist das Buch auch geil für einen kleineren Torwart. Weil es geht ja schon um das Thema Größenunterschiede, körperliche Voraussetzungen. Das Tor ist trotzdem 7,33 Meter und 2 Meter irgendwas hoch. Das heißt, die spielen ja auf die gleichen Maße, also der Frame, der Rahmen ist gleich. Und so kam das. Und das Buch ist im Endeffekt eine Geschichte, okay, wie ich schon vorher gesagt habe, die Frau ist kein weiblicher Torwart, das ist die Grundgedanke und dann macht man sich halt Gedanken, wie trainiere ich die? Also wie kriege ich es hin, in einer guten Trainingsphilosophie, in einer guten Methodik, mit Prinzipien, mit Abläufen, mit etc. Dieses Thema einfach auch jedem klar zu machen. Also es ist jetzt kein Buch, wo 100.000 Übungen sind, wo man nachmachen kann, sondern eher, okay, das Grundverständnis, warum muss ich so stehen, wenn ein Schuss innerhalb des Strafraums kommt, als Frau, und warum muss ich nicht so stehen, wie ich oder wie du, hast ja auch beim DFB die Ausbildung gemacht als Trainer, die Trainerausbildung, und ich habe die Torwarttrainerausbildung beim DFB natürlich auch hinter mir, ja, da wird ja trainiert oder geschult das Positionsspiel eines Mannes. Das ist einfach Fakt bei einer Mädel, bei einer Frau anders. So, und die Grundgedanke oder das also mein größter Wunsch wäre am Ende des Tages, weil ich habe ja im Endeffekt alles das Wissen und alles rausgehauen. Das heißt, ich habe mich jetzt da im Endeffekt auch nackig gemacht und gesagt, okay, hier habt ihr mein Wissen, hier habt ihr meine Gedankenwelt, hier habt ihr meine Expertise. Und dass ich jetzt andere Torfrauentrainer, keine Ahnung, ich bin wirklich mit dem Torwarttrainer von den Ingolstadter Mädels unfassbar gut unterhalten. Ich habe sehr engen Kontakt mit dem Torwarttrainer von Freiburg, von der Netto, von den Bayern Mädels. So, und wenn man das dann hört und so, wäre es geil für mich, wenn wir daraus, also das so als Basisstandardwerk, und jetzt bauen wir drauf auf und am Ende des Tages ruft der DFB aus oder wer auch immer, sagt, ja, okay, pass auf, wir bilden unsere Torfrauentrainer anders aus wie unsere Torwarttrainer beim DFB. Das wäre das Ende vom Lied. Das wäre toll. Weil das haben wir auch verdient und so müssen wir auch trainieren. Und wenn du verfolgst die Liga, Sascha, du verfolgst die Liga Woche für Woche und du verfolgst auch die Mädels im Tor und man muss ja auch ehrlich und kritisch sagen, ja, da passieren halt manchmal Dinge, die sind einfach nicht cool. Fehler. Falsche Entscheidungen, falsches Positionierung und etc. Das passiert halt leider und leider sehr, sehr häufig. Im Moment gerade, also wir haben ja gerade schon viele, viele, viele solche Dinge, wenn man das so verfolgt, dann wäre es vielleicht einfach mal cool, wenn wir uns einfach mal, also die Trainer mal ein bisschen vielleicht zusammentun, und sagen, ja, okay, vielleicht sollten wir unsere Trainingsphilosophie mal ein bisschen verändern oder anpassen oder erweitern, was auch immer. Also es soll gar kein Werk sein, wo ich sage, ja, okay, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffel gefressen, sondern eher, hey, alle eingeladen, wir haben hier eine Nische, wir haben hier eine einmalige Chance, ein neues Leitbild des Frauen, Torfrauenspiels zu kreieren. Ey, also ich habe da voll Bock drauf. Alle mitmachen. Alle eingeladen. Ja.
Ja, definitiv. Also es hat sich mega interessant angehört, deswegen konnte ich dich einfach nicht unterbrechen und ich fühle es auch so richtig. Weil wie du auch schon sagst, die Entwicklung ist natürlich da. Wenn man es so vergleicht, vor 5 bis 10 Jahren war eine Torhüterin jetzt nicht auf den Stand wie heute, aber wie du auch schon sagst, die Saisons sind extrem viele fatale Patzer passiert, wo man vielleicht mit dem richtigen Stellungsspiel oder einem anderen Training vielleicht besser reagieren hätte können. Aber die Entwicklung ist natürlich da. Wenn du so vor 10, 15 Jahren schaust, die Torhüterinnen, da sind ja teilweise dauerhaft Bälle aus 30 Metern in den Winkel geflogen oder über sie drüber. Und mittlerweile halten die Torhüterinnen ja solche Bälle auch. Aber es war schon kritisch diese Saison, wie viele solche Patzer, sage ich mal, passiert sind.
Ja, also mir tut es ja da auch ein bisschen, also weißt du, mir blutet ja dann das Herz auch irgendwie. Klar ist es immer, wenn jetzt du gegen den Gegner spielst, wo jetzt die gegnerische Torhüterin dann einen Fehler macht, ja klar ist es irgendwo, okay, geil, du willst ja gewinnen, alles schön und gut, weil man gewinnt nun mal, indem man ein Tor schießt, dass die andere jetzt da jetzt irgendeinen Fehler macht oder sonst was. Und so fallen ja auch Tore. Also Tore ist ja eine Aneinanderkettung von Fehlern. Nicht nur im Tor, sondern auch den Verteidigern oder sonst was. Aber da blutet einem ja natürlich schon das Herz, weil ich einfach denke, boah, was ist so, mitten im Spiel, dann denkst du, boah, bitte geh doch jetzt ein bisschen zurück. Also wir hatten einfach die letzten, keine Ahnung, letzte Woche spielen wir in Freiburg und Laura Benker, die ich unfassbar schätze, tolle Torhüterin, Wahnsinn in Frankreich, Wahnsinnserfolge, bei Bayern gespielt, sonst was. Ja, aber dann schießt unsere halt aus 20, 25 Meter und der Ball segelt halt über sie rein, weil sie halt einen Ticken zu weit vorne steht. Aber nicht, weil sie da falsch steht, gar kein Vorwurf an sie, sondern so ist es, also ein Mann würde so stehen. Weißt du, Mann? Also, das ist ja die Krux dabei. Also, keine Ahnung, sag mal, so ein Bundesliga-Torwart oder ein Zweitliga-Torwart, ja, der hätte dann wahrscheinlich mit schnellen Schritten, zack, übergreifend, Dynamik, Abdruck, links, rechts, hoch, ja, der hätte den Ball über die Latte gelenkt. Aber die Mädels haben halt nicht diese körperliche Voraussetzung eines Torhüters. Die haben eine ganz andere Dynamik. Also, eine Frau holt ja ihre Dynamik aus einem ganz anderen Bereich des Körpers wie wir Männer. Und ich glaube, ich kann davon sprechen, weil ich selber 25 Jahre das Ding gemacht habe. Ich weiß ja, von was ich spreche. Und habe das nicht irgendwo an irgendeinem Laptop mir mal auswendig gelernt, sondern ich habe doch diese Situationen 1.000 Millionenfach schon erlebt, wo du halt stehst und dann kommt ein Schuss und wer weiß es, so ein Flatterball über dich. Ja, aber ich habe vielleicht die Hand noch hochgekriegt oder die Jungs da in der Bundesliga, die holen, also bei uns jetzt ein Gulaschi oder sonst was, der holt das Ding halt dann noch raus. Ja, aber wenn unsere Torhüterin Elvira Herzog, die ist 1,80, ja, das ist halt gegenüber Gulaschi mit 1,90, ja, schwierig. Da fehlt dir dann halt das, ne? So, also, ich kann sie jetzt nicht größer machen, ich kann ja nicht mehr größere Stollen unter den Fuß, dass sie 10 Zentimeter höher ist. Kann ich auch nicht machen. Ich kann sie auch nicht so Kraft trainieren lassen, dass sie auf einmal wie ein Flummi da hochspringt. Das kriegen die halt auch nicht hin. Dann ist die einzige Möglichkeit, ich muss ihre Position anpassen. Das heißt, sie muss halt defensiver, tief, also tiefer Richtung Torlinie, muss sie halt stehen bei solchen Schüssen oder wenn der Ball halt mit dem freien Fuß in dieser Entfernung ist. Ja, das muss ich dann halt machen. Und es ist ja jetzt kein Hexenwerk oder es ist ja keine Raketenwissenschaft. Und darum geht es ja, ja. Und das einfach in einem Buch. Ich liebe es, also ein Buch in der Hand zu haben, also haptisch. Und dann einfach dieser Aha-Effekt. Und das würde mich freuen. Und da, wenn da was draus entsteht oder ein Umdenken entsteht, und das, ja, das wäre dann schon ganz geil.
Ja, definitiv, definitiv. Dann können wir nur Werbung machen für dein Buch und an alle Hörer. Kauft sein Buch und vor allem die Torhüterinnen in den Dorfvereinen, da könnt ihr was lernen.
Ja, also, lernen auf jeden Fall, dass man sagt, okay, ja, stimmt. Habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Und vielleicht auch das Umdenken, okay, wenn ich halt so eine Ausbildung kriege als Trainer, als Torfrauentrainer oder vielleicht ich wechsle gerade. Es gibt ja auch viele Kollegen, die jetzt einfach auch im Frauenbereich sind, also oder dass ich da also im Endeffekt Berührungspunkte haben. Ja, oder ich denke jetzt auch an die Jungs, die Torwartschulen haben. Also ein sehr guter Freund hier im Münchner Raum, hier Kai Fritz, Flying Goalie, geile Torwartschule, kurz Werbung gemacht hier. Ja, der hat halt in seiner Gruppe, hat er jetzt also aber auch Mädels. So, und jetzt gelingt, muss ich, habe ich ihm auch gesagt, du musst jetzt halt einfach, bei Übungen musst du halt jetzt mal vielleicht ein bisschen splitten. Bei den einen musst du sagen, okay, hey, das ist eure Abdruckszone, Abtauchzone oder wie das ja ganze Zeug da immer genannt wird. Da müsst ihr stehen, liebe Jungs, lieber Tim, lieber Sebastian oder wie sie alle heißen, die Knirpse. Ja, aber Laura, Lisa, Tina, ihr steht aber bitte so. Und diese Herausforderung wird auch in den Torwartschulen, also in diesen, weißt du, diese oder Torwartcamps oder so, ich meine, das ist ja wertvoll, dass die Jungs da sind. Aber auch die müssen daran denken, okay, ich habe hier zwei verschiedene Torhüter oder Torfrauentypus. Das ist einfach so. Muss man anders trainieren. Müssen sie anders Übungen. Müssen sie ihr Hirn anschalten. Müssen sie anders machen. Ist gut. Tut allen gut.
Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Jetzt, das war auch dann der perfekte Nachdenkspruch für den ersten Teil. Ich glaube, das ist der längste erste Teil, den ich jemals aufgenommen habe.
Ja, das ist sensationell.
Wir sind jetzt schon bei 46 Minuten und deine Karriere kommt erst noch.
Ja, aber ich weiß ja gar nicht, ob ich Karriere habe. Ich bin immer ein Freund für, gibt es Karriere und Laufbahn? Dieser Unterschied, also den müssen wir auch noch rausfinden. Ich freue mich auf den zweiten Teil.
Dann starten wir jetzt auch direkt und du bist in Tübingen auf die Welt gekommen und zwar 1979. Also du bist nach langem mal wieder ein extrem älterer Gast wie ich. Weil ich habe ja schon gesagt, ich bin 93er Jahrgang, also jetzt 32. Wie ist denn der kleine Michael eigentlich zum Fußball gekommen, falls du das noch weißt?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass du mich erinnerst, was für ein alter Sack ich geworden bin. Wie bin ich zum Fußball gekommen? Also ich glaube, in der Zeit, wo ich halt ein Knirps war, also ich sage mal so, ich habe angefangen mit 6, 7, Fußball zu spielen, dann war halt, mein Fußball war halt nachmittags Schule, Ende, Schulranzen in die Ecke gepfeffert, Schulaufgaben so hingerotzt, und dann war aber 14 Uhr, 14.30 Uhr war Treffpunkt auf dem Bolzplatz. Also viele deiner Zuhörer, Zuhörerinnen, ich weiß gar nicht, ob die noch Bolzplätze kennen, so wie ich sie kenne. Die waren nämlich an jedem Dorf, gab es da mindestens zwei. Und die waren in den festen Händen von der Dorfjugend. Und Tübingen ist jetzt ein kleines, nettes Städtchen südlich von Stuttgart am wunderschönen Neckar, also total idyllisch. Hatte eine sehr geile Kindheit, muss ich sagen. Mir hat es an nichts gefehlt. Und die Bolzplätze waren aber in den Händen dieser Michael Gurskis in Jung. So, und dann haben wir gekickt. Und die einzige Unterbrechung, die es da gab, die war dann so um 17 Uhr, weil da kam der Daddy nach Hause und dann gab es Abendessen. So, und da musste ich halt leider eine Stunde unterbrechen. Das war dann unsere Halbzeit oder unser kurzer Break. Und dann war 18 Uhr sofort wieder raus und dann durfte ich bis 19 Uhr, 19.30 Uhr durfte ich kicken. So, das waren die Tage ohne Training. Dann kamen ja noch die Trainingstage. Also wir hatten im Dorf dann wirklich so zweimal die Woche Training, glaube ich. Damals hieß das ja auch nicht U8, 10 oder wie es jetzt heißt, sondern damals war es einfach eine E-Jugend. Es gab eine E-Jugend, dann gab es die D, C, also man hat es alphabetisch so auf A nach vorne gearbeitet. A-Jugend war dann die U19. Also das ist jetzt ein Exkurs für Leute, die in einem anderen metrischen System groß geworden sind. Und dann hatte ich noch zweimal die Woche Training. So, und dann ging es darum, jede Mannschaft braucht ja einen Torwart. So, und ich war damals schon sehr modeaffin, das Wort kannte ich glaube ich noch nicht, aber ich fand es schon immer ganz geil, diese Torwart-Trikots. Und zu meiner Zeit war halt ein sogenannter Toni Schumacher im deutschen Tor. Und da hatte Adidas solche Trikots so mit so Streifen drin, die waren in hellblau und in gelb und so. Und die fand ich so geil. Und ich wollte immer so ein Trikot haben. Und dann hat mein Opa hat mir mal ein Trikot gegeben, geschenkt, zum Geburtstag. So, und dann war ich natürlich der König, der King. So, und dann war es für mich eigentlich klar, ich bin im Tor. So, und das war eigentlich so die Geburtsstunde von meiner, ja, ich habe ja vorher gesagt, Karriere oder Laufbahn, von meiner Laufbahn. Weil dann war ich aus diesem Tor einfach nicht mehr wegzudenken. Ich war jeden Tag in diesem Tor. In Tübingen, oder besser gesagt Tübingen in Nusslingen, das ist ein kleiner Vorort. Und da habe ich gekickt. Und dann war ich in der C-Jugend, also dann war ich dann 12. Und dann hat der damalige Jugendtrainer der A-Jugend, also der U19, gesagt, hey, puh, der Typ ist ja echt schon ganz gut. Wir brauchen in der U19, also in der A-Jugend, einen Torwart. So, und dann habe ich mit 12 in der A-Jugend gespielt. Damals war das Verbandsklasse vergleichbar mit heute mit der... Ja, die konnten schon kicken, nenne ich es mal so. So, aber mit 12 und im Tor. Also stell dir heute mal ein 12-Jähriger oder ein 13-Jähriger in die U19 ins Tor. Dann würden dir alle Athletiktrainer oder sonst was sagen, ja, Belastungssteuerung und Scheiße ist ja völlig übertrieben. So, geht gar nicht. Also hatte ich irgendwie das Glück, dass es damals noch irgendwie so ging. Und dann war ich aber gut. Dann gab es eine Auswahlmannschaft. Dann bin ich da auch in die Auswahl gekommen. Habe dann für die Württemberg-Auswahl gekickt. Das war dann auch ganz geil, weil wir waren einfach so gut, dass wir so in ganz Deutschland eigentlich gefühlt jede Mannschaft, also andere Bundesländer einfach weggefegt haben. Hatte ich auch einen sehr guten Konkurrenten oder beziehungsweise Mitbewerber, ein gewisser Timo Hildebrand, den kennt man vielleicht im deutschen Fußball auch so ein bisschen. Der hatte Karriere, also da würde ich sagen, das ist schon Karriere, was der gemacht hat. Aber damals war er halt hinter mir, leider, oder gut so. Und dann ging das eigentlich relativ, relativ zügig hoch. Habe dann nebenher noch meine Realschule gemacht, habe dann danach meine Wirtschaftsgymnasium on top gesetzt, also habe Abi gemacht. Dann war die Mutter sehr zufrieden, weil die Mutter ist eine Sparkässlerin, also Sparkasse, ne, die Bank. Der Onkel war Steuerberater oder ist Steuerberater. Das heißt, da war natürlich schon von klein auf zu sagen, okay, du musst auch irgendwie was lernen. Ja. Onkel war ein sehr guter Torwart, Papa war im Tor irgendwie eine gewisse Zeit. Das heißt, also die Gene ins Tor hatte ich sowieso schon. Da war es eigentlich klar. Also dann war ich Torwart, ne? So. Ja, das war eigentlich so meine Jugend. Und dann irgendwann kam ein gewisser Ralf Rangnick und dann ein Armin Fee in Reutlingen auf mich zu. Und hat gesagt, du junger Kerl, du bist eigentlich auch ganz gut, so, du kriegst jetzt einen Profivertrag. Und da war ich mal auf einmal mit 18 Profi. So ging das dann.
Ja, perfekt.
Und willst du noch mehr wissen? war in kurzen Zügen meine Anfänge des Fußballs oder bis ich meinen ersten Profivertrag hatte. Und das war halt dann cool, weil ich halt damit mit 16, 17 habe ich dann halt für Stuttgarter Kickers damals gekickt. Coole Mannschaft tatsächlich. Und die anderen sind halt irgendwie mit den Mofas oder mit den Fahrrädern in der Dorfjugend rum und ich musste halt dann am Wochenende Fußball spielen. Das war schon auch ein bisschen hart, muss ich sagen, weil ich wollte ja auch irgendwie cool sein bei den anderen, aber das hatte ich so nicht. Aber im Nachgang muss ich sagen, alles richtig gemacht, auch an dieser Stelle an meine Familie, die mich da richtig gut unterstützt haben, auch nochmal ein Dankeschön, weil das ist nicht selbstverständlich, das sage ich immer den ganzen Jugendmädels oder wo ich Torwarttrainer bei Haching war, auch diesen Eltern, ich meine, die bringen ja ihre Kinder ins NLZ oder zu uns mit der völligen Ambition, okay, aus meiner Tochter, aus meinem Sohn wird vielleicht mal ein Profi. Das ist ja immer die Ambition der Eltern und oft sind es ja immer die Eltern, die ja eine größere Motivation haben wie die Kinder. Die Kinder wollen meistens einfach nur kicken, Fußball spielen. So, und dann sage ich halt auch mal, also liebe Eltern, ich total gerne nehme ich jetzt euer Sohnemann, eure Tochter hier auf und unterstützt die auch. Aber ihr müsst eins wissen, in dieser Zeit, bis dieses Kind vielleicht mal Profi wird, und da ist es schon sehr, sehr, sehr gering, dass das überhaupt stattfindet. Da geht locker mal ein bis zwei Autos auf die Strecke, weil ihr fahrt so viel Kilometer bis zum Training, zu den Spielen oder sonst was. Da geht so viel Zeit weg. Also seid ihr euch auch sicher, dass ihr das logistisch hinkriegt? Also das ist jetzt auch gleich, glaube ich, ein kleiner Appell an alle Mamas und Papas, die hier zuhören. Wenn ihr das macht, seid euch im Klaren, das kostet euch sehr, sehr viel Geld und es kostet euch sehr, sehr viel Nerven und Zeit. Aber wenn ihr es macht, dann finde ich es geil, weil die Jungs und die Mädels brauchen eure Unterstützung. So, jetzt habe ich noch einen Aufruf gemacht. Siehst du? Ich hoffe, das ist okay.
Ja, perfekt. Also es war schon wieder sehr, sehr viel Input. Aber da habe ich natürlich gleich einiges zu sagen. Also bei uns im Dorf heißt es auch noch A, B, C, D, E Jugend.
Ja, und sehr cool.
Umgekehrt heißt es U11, U15, U13, U15, U17, U19. Also ich bin auch so groß geworden wie damals. Okay. Aha. Dann zum Thema Alterssack. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Spielerin von der SGS Essen am Start, die extrem viel jünger ist wie ich, und die hat auch schon Witze über mein Alter gemacht. Also ich kenn's.
Sehr gut.
Und ja, deine Jugendzeit hat sich verdammt gut angehört. Vor allem, dass du halt einen Schritt so gemacht hast, als 12-Jähriger einfach mal bei der A-Jugend mitgespielt, dass du da den Mut hattest eigentlich, finde ich schon mega krass. Und wie du ja dann erzählt hast, kam dann irgendwann natürlich der logische Schritt, die Baden-Württemberg-Auswahl und dann der Schritt nach Reutlingen, wo du zwischendurch davor noch bei den Stuttgarter Kickers warst. Aber wie war es denn auf einmal mit 18 einen Profivertrag zu haben? Und was ich auch gesehen habe, hast du sogar leider in den 3 Jahren Reutlingen nur 3 Spiele gemacht für die erste Mannschaft oder was vermerkt worden ist. Aber wie war das denn in der Zeit als 18-Jähriger auf einmal bei den richtigen Männern dabei zu sein?
Ja, also man muss dann auch wieder kurz sagen, in der damaligen Zeit war es einfach fast undenkbar, als 16 oder als 17, 18-Jähriger bei den Profis, das war ja damals dritte Liga, überhaupt mitzuspielen. Das war es früher selten. Also heutzutage ist es eigentlich gang und gäbe, was auch gut ist. Aber früher war das halt so nach dem Motto, hey, Junge, lern erstmal bei der zweiten Mannschaft das Kicken, und wenn du da gut bist, dann wirst du irgendwann mal hochgezogen. Also aus der eigenen Jugend hochzukommen, war damals sehr, sehr schwierig. Also das, da war ich schon mal sehr, 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 sehr glücklich drüber. Und ja, also wenn man das so sieht, kann man mir heute überhaupt gar nicht mehr vergleichen. Also ein kleines Beispiel, also oder zwei. Ja, zum Beispiel, ich wollte in den Physioraum als weiter 17. So, durfte oben mittrainieren, in den Physioraum, ja, dann war ich vielleicht 2 Sekunden in diesem Physioraum, dann hat schon einer von der Massagebank runtergespielt, der hat, glaube ich, 300 Bundesligaspiele hinter sich, der gesagt, hey Junge, du hast jetzt genau noch 5 Sekunden und dann raus aus diesem Raum, weil hier darfst du erst ab 23 rein. So viel zum Thema, lass dich mal behandeln oder sonst was. Wenn ich heute oder bei den Mädels geht es ja nicht mehr. Also da kannst du ja nicht einfach in die Kabine laufen oder sonst was. Das ist ja ein großer, großer Unterschied zu dem Männerbereich. Aber wo ich jetzt zum Beispiel in Unterhaching in die Kabine bin und in den Physioraum bin, ja, da lagen halt schon 18-Jährige sonst was rum. Das gab es früher nicht. Ja, also das war schon mal ein krasser, krasser Moment. Und auch das Thema mit bunten Schuhen oder sonst was. Also ich hatte mein erstes Training, war unter Armin Fee, da hatte ich noch, die kennst du vielleicht auch noch, diese ersten Adidas Predator Schuhe mit dieser roten Zunge vorne. Ja. Also mit so Gummizunge. Also das waren so für viele wahrscheinlich ein Museumsutensil, aber damals hatten wir halt diese Schuhe. So, und dann hat der Armin Fee zu mir gesagt, hey, den kennst du ja als Franke auch ganz gut, oder ist bekannt. Und der sagt zu mir, hey, was bist du? Bist du eigentlich Torwart oder bist du Clown? Und dann habe ich ihn erstmal angeguckt und denke, was meinst du jetzt? Also ich bin ja fast im Boden versunken, der große Armin Fee sieht mich überhaupt mal. Und dann sage ich, ja, ich bin schon Torwart. Dann sagt der, warum läufst du dann mit Schuhen rum wie ein Clown? Also so viel auch zum Thema, okay, Bursche, bleib mal bei deinen Leisten, du bist jetzt hier gerade dabei und dann rennst du schon mit bunten Schuhen rum. Und das war damals für viele waren das schon bunte Schuhe. Also das hat ja nichts mit bunt zu tun, was man heute sieht. Aber das war so. Da musste ich erstmal wieder in die Kabine zurückrennen zu unserem Betreuer, weil jetzt vergesse ich bis heute nicht, bin da rein und gesagt, ich brauche andere Schuhe. Und dann hat er gesagt, ich habe gar keine andere Schuhe. Also, ne, so, dann sage ich, ich brauche andere, weil so darf ich nicht mittrainieren. Und dann hat er mir aus der Kiste, so eine alte Umzugskiste, waren auch die Schuhe, wo er früher auf dem Hartplatz und so angehabt hat. Also Hartplatz kennen viele auch nicht mehr. Das ist Kunstrasen nur in Rot und mit ganz viel Asche und Sand. So. Und so sahen die Schuhe halt noch aus. Und dann hat er mir einfach, ich hatte eine ziemlich große Füße. Und dann hat er mir eine Nummer kleiner gegeben und gesagt, das sind die einzigen, entweder du trainierst mit denen oder hast halt Pech gehabt. Dann habe ich mein erstes Profitraining mit Schuhen trainiert, die einfach eine Nummer zu klein waren. Ey, mir haben die Füße geblutet. Aber meinst du, ich habe mir irgendwas anmerken lassen? Ich bin, glaube ich, von links nach rechts gehechtet, hoch, runter, links. Also ich wollte einfach nur diese Chance, die ich hatte, einfach nutzen. Also ich hoffe, du kannst mir so ein bisschen folgen. Ja, und so war das halt einfach. Und das waren meine Anfänge im Profitum. Und das war dann halt aber trotzdem, ich war so stolz wie Oskar, weil du hast dann auf einmal ein Auto gekriegt. Also geisteskrank. Also du bist 18, ich komme jetzt schon nicht von keinen Reichen, also von, sag ich mal, bodenständigen Familie. Und dann fahre ich mit einem neuen Auto ins Dorf. Ja, und im Schwabenland, muss man auch dazu sagen, dann haben die erstmal das Auto nicht erkannt. Und wenn dann ein neues Auto im Schwabendentle in eine Straße reinfährt, du musst dir vorstellen, da ist dann die halbe Straße auf einmal auf den Beinen. Die eine guckt zum Fenster raus, die andere kehrt den Hof, die dritte ist da, weil man will ja auch wissen, jetzt kommt da was Neues, die müssen ja mitreden können. Also so viel zum Thema der schwäbischen Mentalität. So, und das waren halt auch Anfänge, ne? Und dann, klar, waren nicht viele Spiele, aber ich war halt dabei. Wir sind halt dann aufgestiegen. 1999 oder 2000 war der Aufstieg mit Reutlingen in die zweite Bundesliga. Ja, ey, da bist du halt da dabei, ne? Und das war halt für mich halt schon krass, weil war jetzt nicht der talentierteste oder der Jahrhunderttorwart, das war ich einfach nicht. Aber ich wusste halt, okay, das kann ich und das muss ich tun, damit ich in diesem Zirkus noch ein bisschen dabei bleiben kann, weil also ich habe ja so viele Junge kommen und gehen sollen. Ja, ich meine, wenn du knapp 450 Ligaspiele machst, dann triffst du viele Jungs. Ja? Und dann denke ich mir auch so, naja, ihr seid halt manchmal, waren es halt einfach nur One-Hit-Wonder, wie in der Musik. So, weißt du? So einer, der mal einen Hit hat und dann aber nie mehr. Und das war für mich einfach so klar, das will ich nicht sein, weil Fußball war mein Leben, ist mein Leben. Und von daher wäre es schade, wenn ich das vergeude oder verplempere, nur weil ich halt einfach irgendwelche Dinge, andere Dinge im Kopf habe. Das wäre Quatsch. Und das wusste ich relativ früh. Also ich wusste um die Chance, die sich da bietet.
Und im
Das wurde
Endeffekt
weggelassen.
hast du sie genutzt, auch wenn es dann in Reutlingen nur in, ich sag mal Anführungszeichen, für drei Einsätze gereicht hat. Aber wie du auch schon damals gesagt hast, oder wie die meisten wissen, früher war das nicht so einfach als junger Kerl in einer Herrenmannschaft sich durchzusetzen, vor allem nicht, wenn man oben mitspielt, also im Profibereich. Deswegen bist du da nach 3 Jahren Reutlingen im Herrenbereich so unter Haching gewechselt. Hast mal dein Bundesland verlassen, bist ins wunderschöne Bayern gezogen und es war dann schon wieder erfolgreich. Du hast erst in der Oberliga, also das ist für die meisten, wo Oberliga nur aus Berliner Raum kennen, die Oberliga ist die Bayernliga, die 5. Liga in Bayern und das war die zweite Mannschaft, hast du schon 12 Einsätze gehabt und sogar schon in der Profimannschaft durftest du dreimal spielen. Also ich glaube, der Schritt nach Unterhaching war für dich der richtige.
Ja, also man muss vorstellen, also man muss das vorstellen, also ich war in Reutlingen, so als junger Kerl und damals gab es noch das DFB Hallenmasters. Das ist jetzt, weiß nicht, ob du das noch kennst.
Ja.
Das war vom DSF, Deutsches Sportfernsehen, hat das übertragen. Heute heißt ja Sport 1. So, und das war einfach ein Sammelsurium von den besten Bundesligamannschaften und manchmal auch Zweitligamannschaften waren da mit dabei. So, und das war halt in Stuttgart, in der Schleierhalle, war halt das Hallenmasters für diesen Bereich. So, und dann sind wir mit Reutling dahin gefahren und ich durfte dort ins Tor, weil Marco Langner war der etatmäßige Nummer 1, der wollte nicht in der Halle spielen wegen Verletzung oder etc. Dann hat er gesagt, okay, das kann der Junge machen. So, und das war im Endeffekt, was für ihn eher das Verletzungsthema war, war für mich halt die Bühne, ne? So, dann konnte ich halt, weil wie du schon sagst, nur wenig Spiele hast und da bist du auch nicht präsent, ja, dann kannst du dich auch nicht groß zeigen. Aber in diesem Turnier, wo wir mit Reutlingen Dritter geworden sind, da habe ich einfach alles gehalten. Ey, wirklich, also ich hatte da ich hatte an dem Abend einfach 8 Arme. So, wir haben VfB Stuttgart rausgeschmissen im Elfmeterschießen. Wir haben mit unseren Verhältnissen, Zweitligamannschaft, biedere Zweitligamannschaft Reutlingen, haben wir diese Großen richtig geärgert. So, und da war ich junger Steppke halt im Tor. So, und da hatten wir dann das Spiel gegen Unterhaching und damals war der Trainer Lorenz Günther Köstner. Damals war Haching ja in der ersten Bundesliga. So, und dann hat er mich da halt auch gesehen und hat daraufhin gesagt, hey, oder hat sich das so, denke ich mir das, hat sich ja gedacht, okay, ja, der ist nicht so schlecht. So, und dann kam er das Angebot dann 2, 3 Monate später, sind ja dann auch als Dritter, wisst ihr, besser qualifiziert dann, auch nach Dortmund, war dann das Finale, das Hallenmasters-Finale und so. So, und das heißt, also mein späterer Arbeitgeber war da ja auch dann mit dabei und so hat sich das dann im Endeffekt so ergeben, dass die mich dann damals noch Bundesliga verpflichtet haben, obwohl ich eigentlich in Reutlingen nur die Nummer 2 war, holt mich ein Bundesligist. Und das war natürlich schon krass. So, und dann kam ich da an und dann bin ich noch vor Ort und dann wirklich wie der kleine Junge so vom Dorf, komme dann in die große Stadt. Ja, ich musste mich dann erstmal immer zurechtfinden. Ne? Also es war nicht ohne, muss ich auch sagen. Ne? Aber war eine sensationelle Zeit. Die Jungs sind abgestiegen, dann war zweite Liga, sind wir wieder aufgestiegen. Ich meine, das kennt ja auch noch jeder. Schalke, Meister der Herzen, Bayern schießt da in der 94. mit Andersen das Tor. Das habe ich ja live miterlebt. Also ich habe das live gesehen. Ne? Und das sind Bilder, die vergisst du dein Leben nicht mehr. Wenn da 50.000 Schalke-Fans auf einmal in sich zusammensacken, weil da auf der Anzeigetafel da noch ein Tor fällt. So, und dann war Haching, das war sensationell für mich auch richtig gut, weil ich da im Endeffekt so die ersten, auch die professionellen Strukturen, weil Reutlingen war cool, also war in Ordnung, aber halt nicht das, wo du dann, oder das die Arbeitsweise, die ich dann in Haching dann vorgefunden habe. Das war gut. Also der Wechsel war top. Ich hätte dann noch eigentlich nach Stuttgart gehen können damals. Aber irgendwie, wenn du die Jugend Stuttgarter Kickers gemacht hast, dann gehst du nicht zu den Roten, ne? Machst du nicht. Das ist wie wenn du 60 Bayern, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, oder Hamburg Pauli, auch schwierig, ne? Da zu wechseln. Ja, und so. Und so. Dann habe ich gedacht, okay, dann gehst du lieber nach Haching, nach Unterhaching, genau.
Ja,
So war
definitiv.
das.
Und wie gesagt,
Ja.
das war ja für dich recht erfolgreich. Du hast ziemlich viel Herrenluft schnuppern können. Aber jetzt mit dem Blick auf die Uhr würde ich jetzt mal die nächsten zwei Stationen ein wenig zusammenfassen, weil du hast dann
Ja, na bitte.
Bei der Borussia aus Fulda gespielt, 13 Mal in der Oberliga Hessen. Und
Na,
dann kam
kurzes
wieder der Schritt
Intermezzo,
in
da war das.
die...
Das war kurzes Intermezzo, da können wir schnell drüber, genau.
13 Einsätze, aber wieder fünftes Liganiveau, also relativ erfolgreich, auch wieder höherklassig gespielt. Und dann bist du für 4 Jahre zu TuS aus Koblenz gewechselt, hast alles mitgenommen. Damals Regionalliga war ja damals die dritte Liga, dann zweite Liga. Und ich meiner Meinung nach ist das für mich auch deine Breakout-Season gewesen im Herrenbereich, weil du da absolut gesetzt warst über die 4 Jahre, mehr oder weniger. Siehst du das genauso?
Ja, das war also fußballerisch auf jeden Fall mit das Beste, ja, weil Koblenz war so, die sind aufgestiegen von damals von ihrer Oberliga da in die dritte Liga und Koblenz, das war so ein schlafender Riese. Wir waren ein zusammengewürfelter Haufen, hatten einen unfassbaren Trainer mit Milan Sasic, also geisteskrank war der, geisteskrank. Aber richtig für uns, für unsere Truppe hier. Ja, und dann sind wir marschiert, ne? Also da ging's, das war Mannschaft. Also wenn mich immer heute einer fragt, was war deine die beste Mannschaft, mit der du je zusammengespielt hast, dann sage ich, ja, das waren nicht die besten Spieler, aber das war die beste Mannschaft, weil da hat kein Blatt zwischen niemand gepasst. Und wir sind da war ja Hoffenheim damals wieder Rangnick mit ihren Millionen, da war FC Augsburg, das war schon eine Top-Liga. Aber wir haben sie alle gefressen und sind dann hoch in die zweite Liga und auch dort sensationell Achter geworden am Ende des Tages, haben die ganz groß, weil damals die stärkste Liga aller Zeiten, hat das DSF da ausgerufen, oder Sport 1. Premiere, nee, halt, wie hieß denn das damals? Hieß es Premiere noch? Ja, irgendwie, ja, auf jeden Fall dieser PayTV-Dings da, hat das da übertragen. Ja, und dann haben wir halt auch die zweite Liga aufgemischt, ne? Also wir haben in Lautern, Freitagabend in Lautern, da waren einfach mal 60.000 Zuschauer. Rheinland-Pfalz-Derby 2006 im EM-Jahr auf dem Betzenberg, Freitagabend. Boah, kriege ich jetzt Gänsehaut. Aber es war geil. Es war einfach geil. So, und das sind die Spiele, dafür war ich, dafür lebst du, dafür warst du auf dem Bolzplatz, dafür fährst du von links nach rechts, dafür haben die Eltern 4 Autos zerstört. Ja, genau für diese Spiele. Und das war toll. Also Koblenz, gebe ich dir recht, schnell zusammengefasst, inhaltlich die beste Mannschaft, ja. Beste Station.
Glaube ich, hier trotzdem ging dann 2008, eben nach 4 Jahren, wie ich vorhin schon angedeutet habe, der Schritt weiter für dich und du bist so, ich glaube, das war das erste richtige Drittliga-Jahr dann von dieser Liga. Davor waren es ja die Regionalligen, dann eingleisige dritte Liga, zum SV Sandhausen gewechselt. Da war es auch relativ Stammtorwart, 55 Einsätze in 2 Jahren. Also kann man eigentlich sagen, du warst unumstritten Stammtorwart.
Ja, da habe ich nichts anbrennen lassen, richtig. Na gut. Aber sonst war Sandhausen schnell zusammengefasst. Viele Spiele gemacht. Alles gut, aber nie richtig angekommen. Sandhausen wird nie richtig angekommen. Das, was in Koblenz unfassbar war, so wirklich, also da könnte ich heute noch, wenn mich da einer heute anruft von der Mannschaft, fahre ich da hin und helfe dem. Also mit der da auf dem Reifenpanne, wenn da einer sind, würde ich sofort hinfahren. Sandhausen war keine Mannschaft, nicht richtig so. Trotzdem war es cool für mich. Ich habe Spiele gesammelt, habe Erfahrung gesammelt. War gut. Dann kam Wiesbaden, ne? Ohne vorzugreifen.
Ja, dann kam Wiesbaden, 4 Jahre, 122 Einsätze. Das war deine erste Saison, wo du wirklich im dreistelligen Spielerbereich warst.
Mhm. Ja, da war ich ja auch dann Captain und alles. Also Wiesbaden bin ich gereift, nenne ich es mal so. Also das war dann auch Ende 20, Anfang 30, beste Torwartalter. Da hat auch alles gepasst. Also da hat alles gepasst. Also Wiesbaden erstmal geile Stadt. Total cool, völlig unterschätzt. Dann Britta Arena, toll, tolle Fans, tolle Leute, die schreiben heute noch. Wenn ich dorthin fahre, immer noch super Torwarttrainer auch gehabt, hier mit Steffen Vogler, auch hier, Grüße an ihn. Unglaublich, was der mir beigebracht hat, auch so zwischenmenschlich unfassbar gut. Und ja, und zum ersten Mal auch, und das muss ich auch so mal erwähnen, weil das kennt man, wenn du Profi bist, da hast du eigentlich deine Bubble. Ja, du bist so in deinem Fußball, du hast deine Trainer, Teamkollegen, du hast die Leute dort um dich rum und bist eigentlich nur in dieser Bubble drin. Und Wiesbaden zum ersten Mal Freunde, von bis heute noch Freunde außerhalb des Sports getroffen, gefunden. War neulich erst wieder unten bei einem hier in Mainz, er wohnt in Mainz. War sensationell. Also Wiesbaden war Ankommen im Leben. 4 Jahre, toll, alles, auch wieder alles erlebt, leider kein Aufstieg. Ja, bin 4-mal aufgestiegen. Mit Wiesbaden wäre ich gern aufgestiegen, weil wir hatten einfach eine unfassbar Qualitätsmannschaft, aber halt eher anders wie in Koblenz. Wir hatten gefühlt 15 Häuptlinge und nur 5 Indianer, wenn du das so bildlich sprichst auf dem Spiel. Ne? Also da zusammengekauft, alles geile Kicker, beste Qualität. Also wir hatten Kräuter Fürth, hier deine Kollegen hier, die waren mit Benno Möhlmann damals die Favoriten in der zweiten Liga, wir waren in der dritten Liga, hat das letzte Spiel vor der Saison gegen die und die haben wir 6-1 weggebügelt. Die hatten ja gar keine Chance. Also wir haben zum Schluss haben wir sie durchlaufen lassen, dass er einen Torschuss hat, weil sonst wäre Benno Möhlmann natürlich ausgerastet, du kennst Benno, ausgerastet. So, dann haben wir denen noch ein Tor geschenkt, so, und haben wir gedacht, ja, wer kann uns denn schlagen? Und am Ende ganz knapp dem Abstieg entronnen in dem Jahr. Ja, da war Mario Basler noch in Oberhausen Trainer, den haben wir Gott sei Dank noch bezwungen damals. Er hat dann alles erzählt, weil Mario war ja mein Co-Trainer in Koblenz damals. Kenne ja Mario sehr gut, geiler Typ. Aber das war halt einfach, ja, wir sind fast abgestiegen, ne? Mit der Truppe. Und das gehört halt auch im Fußball dazu. Und deshalb, auch wenn heute mir immer welche erzählen, ja, wir sind so gut. Ja, du musst erstmal gut werden. Also ich sage, du musst erstmal gut werden, du musst erstmal zwischenmenschlich gut sein, du musst ein Team bilden, dann hast du Erfolg, alles andere ist Zirkus-Sarasane.
Ja, definitiv.
Genau, das war Wiesbaden. So, definitiv. Dann habe ich, glaube ich, aufgehört. Dann halt Reutlingen kam noch, ja.
Dann kam noch Reutlingen, eine Station in einer Stadt, wo Deutschland sagt, die gibt's doch gar nicht. Wobei die echt guten Fußball spielt. Aktuell in der zweiten Liga.
Ja, aber
Fassen wir mal die zwei Stationen noch zusammen, weil Reutlingen waren es am Ende in der Oberliga nur 17 Einsätze, bevor du dann nach Bielefeld bist, wo du ja eigentlich gar nicht gespielt hast.
Ja, also das stimmt, also die 5 Minuten, die musste man noch geben. Also das war sensationell, weil in Wiesbaden, ich höre auf, oder sage, ich gehe weg von Wiesbaden, ich war ja da mal Kapitän, alles super geil. Und dann habe ich gesagt, oh, cut, weil ich hatte zu Hause Familie, also Krankheitsfall, und alles, und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, Fußball ist nicht das Wichtigste, ich muss da runter, ich muss meiner Familie beistehen, die hat mir so viel getan, und bin dann zurück in die Oberliga, nach Reutlingen, hat kein Mensch verstanden, weil ich war wirklich gut in der Phase, also ich hätte in der dritten Liga hatte ich 12 Angebote auf dem Tisch liegen, und ich bin in die Oberliga, weil ich wollte bei der Familie sein. So, und dann kickst du in der Oberliga, hatte ich so ein paar Spiele gemacht und die alle, ja, jetzt hier Michael Gorski, Königstransfer, super, super. Aber ich sagte eigentlich, Sascha, das war das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe, fußballerisch. Weil du bist aus einer Top-Mannschaft, kommst du in die Oberliga, ohne sie abzuwerten, aber ich habe da nicht Fuß gefasst. Weil, weißt du, ich hatte 1000 Ideen, wie spiele ich modernen Fußball im Tor, aber die Jungs waren noch nicht so weit. So, und dann sind da Tore gefallen, wir waren nicht erfolgreich. Und dann habe ich eigentlich gesagt, ich höre auf mit Fußball. Ich habe im Oktober, bin zum Präsidenten hin von Reutlingen, habe gesagt, hier hast du meinen Vertrag zerrissen. Habe gesagt, du, dein 3-Jahres-Vertrag, alles super gut, ich habe wirklich tolles Geld verdient, tolle Mannschaft, alles gut. Den Vertrag vergessen und habe gesagt, du, pass auf, ich höre auf, weil ich kann der Mannschaft keinen Input geben, ich kann das nicht, und so bin ich halt auch, so ein Typ bin ich halt auch, entweder mache ich es richtig oder lasse ich es. Und da habe ich das Gefühl, ich muss es lassen. So, zack, aufgehört, das war November. So, und jetzt pass auf, jetzt kommt die geilste Story überhaupt. Dann klingelt mein Telefon eine Woche später. Und eine Nummer unbekannt, kannte ich nicht. Ich so, ja, Urski, was kann ich tun? Ja, Norbert hier, wo bist du gerade? Und dann sage ich, ja, was für Norbert denn jetzt wieder? Ja, Norbert, hier von Bielefeld. Dann sage ich, du, sorry, ich kenne keinen Norbert. Ich hab echt gedacht, da hat sich jetzt echt einer verwirrt. So. Es war Norbert Meyer, ne? Trainer von Arminia Bielefeld. So, jetzt pass auf, da sagt er, du, pass auf, ich habe gehört, du hast in Reutlingen aufgehört, aber kannst du noch Bälle fangen oder bist du Rentner jetzt? Da war ich 34, ne? So, da sag ich, hey, Trainer, wenn ich Bälle fangen muss, sag Bescheid, ich bin da. Es hat nur hier nicht mehr gepasst. Dann hat er gesagt, du, wir haben hier mit Alexander Schwollo einen geilen jungen Torwart, gerade von Freiburg ist der da hochgegangen, weil Bielefeld ist ja davor dramatisch abgestiegen, da mit Darmstadt. Mit Elton da Costa schießt in der 124. Minute aus dem Tor, da sind die abgestiegen. Das heißt, die Mannschaft tot. Und dann sagt er, du, boah, wir sind jetzt mittendrin, komm, aber dann müssen wir unbedingt aufsteigen. Wir brauchen jemanden, der Schwolloff unterstützt. So, dann sag ich, ja, guck, so, dann komm mal hoch und schau mir das Ding mal an. So, und am nächsten Tag bin ich schon in Stuttgart nach Bielefeld gefahren, 5,5 Stunden Auto fahren. Mir ist der Rücken fast explodiert. Ich sag dir, mir ist der Rücken fast explodiert. Kommt da an, da sagt er, ja, pass auf, wir machen jetzt ein Probetraining. Da sage ich, der will mich doch jetzt verarschen. Da habe ich ein Probetraining gemacht in Gütersloh. Weil das war so kalt dort. Und Arminia trainiert im Winter ab und zu bei Gütersloh, vom Kunstrasen, da bei Tönnies, ne? Tönnies Arena, da ist Kunstrasen, da spielen die Frauen gerade auch. Zweite, nee, sind jetzt auch abgestiegen.
Wir sind auch abgestiegen, so, aber da hatten wir auch schon Mädels.
Siehst du, so, genau. Und dann trainiere ich da 2 Stunden lang, hat mich der Marco Kostmann, damals Torwarttrainer bei Arminia, hat der mich 2,5 Stunden auf Herz und Nieren geprüft. Ich bin geflogen, gemacht, getan. Ich habe gedacht, ich sterbe jetzt. Ne? Danach sagt er, okay, wir melden uns morgen. Ich wieder ins Auto gesessen, 5 Stunden wieder zurückgefahren. Ey, dann hatte ich einen Hexenschuss auf der Fahrt. Überleg mal, du kriegst einen Hexenschuss auf einer Fahrt. Ey, dann weißt du, erst dachte ich, ich habe Bandscheibenvorfall. So, dann musste ich erstmal in Wiesbaden zwischenstationieren bei meinem alten Arzt. Der hat mir erstmal ein paar Spritzen reingejagt, weil die mich in der Zeit angerufen haben und gesagt, du, pass auf, Micha, das ist ein guter Typ, dich Mama, fahr heim, pack deine Sporttasche und übermorgen geht's trainingslos, weil wir fangen jetzt gleich wieder an zu trainieren. So, jetzt überleg mal, du hast Hexenschuss, kannst nicht mehr, kannst dich gar nicht mehr bewegen und in 2 Tagen später oder in 24 Stunden später sollst du bei Arminia Bielefeld das Training leiten oder das Training machen. Schwierige Geschichte. Also, kommt hier, Spritze, links, rechts, hoch. Und dann bin ich am nächsten Tag wieder hochgefahren. Also geile Geistesgang, also 1500 Kilometer, einfach mal hoch, runter, hoch. Innerhalb von 3 Tagen. So, und dann trainiere ich dort. Und dann spielen wir eine Rückrunde. Ich habe da im Hotel dann gewohnt, war total cool. Geile Truppe auch hier, Fabi Klos, Dick, hier jetzt mein Sportdirektor ist jetzt hier, ist er Sportdirektor. Ja, komm noch drauf. Sensationell. Und dann steigen wir ja auf in die zweite Liga mit der Truppe und sind im DFB-Pokal-Halbfinale gegen damals VfL Wolfsburg, anderen ist Bayern gegen Dortmund. Also, ey, das war ein Jahr, sage ich dir, da hat einfach wieder alles gepasst. Und dann steige ich im Endeffekt das letzte Mal in die zweite Liga auf, wieder in einer ganz anderen Rolle, weil da war ich nicht der Torwart, der vorne war, sondern war im Endeffekt das Bindeglied, dass dieser Junge, Alexander Schwolow, sensationeller Torwart übrigens, einfach weiß, wie funktioniert Profifußball. Weil der Junge, der kam aus Freiburg, der wusste ja gar nicht, was er tun soll. Und dem musste es erstmal erklären, hey, pass auf, wie verhältst du dich in einem Kabinentunnel? Als Torwart, wie verhält man sich in der zweiten Liga oder damals dritten Liga in einem Kabinentunnel? Da gewinnst du Kriege oder verlierst. Du musst als Torwart da, ey, da musst du da sein. Und das kannte der Junge halt gar nicht. Und wenn du selber 100 Mal, 100.000 Mal solche Dinge erlebt hast, ja, dann bringst du dem halt manchmal Sachen bei, die kannst du als Trainer gar nicht beibringen. Und deshalb ist für mich auch ganz, ganz wichtig, jetzt gerade, auch jetzt hier in Leipzig mit den Mädels, dass dieses Torwartteam, das auch wir haben, dass das perfekt ist. Weil wenn du ein geiles Torwartteam hast, ey, dann kriegst du Leistungen raus, die denkst du gar nicht. Weil du als Trainer kannst nur von außen eingreifen. Ich meine, weißt du selber, du kannst deinen Jungs, bringst du alles bei, aber wenn die auf dem Platz sind oder in der Kabine sitzen, dann müssen die selber funktionieren. Und das kriegst du halt als Spieler viel besser rein. Deshalb, Bielefeld, geile, geile, geile Geschichte noch. Und dann war's erstmal vorbei, oder? Ja,
Dann
dann
war
war's
es
vorbei.
erstmal einige Zeit vorbei, bis du dann 17, 18 dir gedacht hast, ach, jetzt war ich schon so lange nicht mehr im Geschäft, ich hab Bock auf Regionalliga, ich spiele jetzt beim VfB Eichstätt nochmal 9 Spiele.
Ja, das war jetzt, also wir hatten ja gerade von der Geisteskranken-Story, jetzt ist ja, also die ist ja noch geiler, weil ich war ja dann Torwarttrainer, Sonnenhof Gossasbach, dritte Liga, 2 Jahre lang, war toll und habe dann einfach gesagt, okay, jetzt reicht's mal wieder beim Fußball und ich habe ein Startup gegründet damals und war echt gut in diesem Business drin und hier und dort und auf einmal ruft der sportliche Leiter VfB Eichstätt an. Sie sind aufgestiegen gewesen und haben einfach kein Spiel gewonnen. Und stehen schon wieder mit Rücken zur Wand und hier und dort. Und der Torwart hat sich verletzt in Ingolstadt, Achillessehnenabriss, Riesendrama oder sonst was. Und die brauchen jetzt einen Torwart, aber sie können ja keinen mehr so verpflichten, weil das war ja Oktober. Sie brauchen einen Arbeitslosen. So, und ich weiß nicht, wie der Hans Benz, das war der sportliche Leiter, auf meinen Scheißnamen kam. Ich weiß es nicht, weiß ich bis heute nicht. Auf jeden Fall hat der meine Nummer irgendwo rausgeregt, hat mich angerufen. Ich war im Auto gerade, bin zurückgefahren von Schalke 04, weil ich hier ein paar Jungs dort von Schalke da betreut habe. Zurück auf der Autobahn und da ruft der an und sagt: Du, pass auf, Eichstätt, das und das und das. Das war an einem Mittwoch. Und dann sage ich: Ja, du, weiß ich nicht, das muss ich mir jetzt mal angucken, ich kann dir jetzt nicht sagen. Der so: Ja, jetzt komm, du brauchst hier nichts machen, wir spielen am Wochenende hier gegen Burghausen. Da brauchen wir dich sofort und so. Und dann sage ich, also ich habe 2,5 Jahre keinen Ball gefangen, was soll ich jetzt machen? Ja, jetzt komm erst mal. So, und dann bin ich da hingefahren, direkt vom Auto ausgestiegen, haben die mir schon so Klamotten hingelegt und so, hier, zieh dich um, du trainierst jetzt. Dann sage ich, ja, leck mich doch. Ach, das Scheiße, das darf ich gar nicht sagen. Ne? Also, okay, also ich habe sehr verwundert geguckt, so ist das ist besser ausgedrückt. So. Und dann trainiert. Und dann laufe ich mit den Jungs so aus und sage: Hey, bleibst du danach noch da? Wir sind wir machen die Spielvorbereitung auf Burghausen und es wäre doch cool, wenn du noch ein bisschen bei uns bleibst. Und ich so: Ja, klar. Dann, was willst du essen? Dann danach. Und dann sage ich: Puh, keine Ahnung, was habt ihr denn? Ja, du kannst jetzt wählen zwischen Pizza und Döner. Und dann habe ich gesagt: Ey, geil, das ist meine Mannschaft, hier will ich kicken. Also, das war der ausschlaggebende Punkt. Einfach der Captain kam zu mir: Hey, wir essen danach einfach zusammen Pizza. Überleg mal, du spielst 15 oder 16 Jahre, keine Ahnung, wie viel das jetzt waren, und so, das, was wir davor gequatscht haben. Spielst du professionell, wo Ernährung, wo hier und hast du dich gesehen? Und dann kommst du in eine Truppe und die sagt einfach, willst du Pizza oder Döner? Sensationell. So, und dann habe ich gesagt, okay, komm, das mache ich. Okay, auf jeden Fall, war Mittwochabend, Donnerstag war dann das Training vorbei. Und dann haben die gesagt, ja, Samstag treffen wir uns 13 Uhr. 15 Uhr war Spiel. Gegen Wacker Burghausen. VfB Eichstätt, davor in, glaube ich, in neun, oder in sieben oder in acht Spielen, null Siege. Okay, ich komme da hin, ziehe mich an, mache mich warm, spiele dieses Spiel und wir gewinnen 3-1. Ich habe ordentlich gehalten, war jetzt nichts Besonderes, ein bisschen Flanken, bisschen Erfahrung spielen lassen, viel am Organisieren, quatschen, links, rechts, hoch, runter, perfekt, 3-1 gewonnen. Danach die Kabine abgerissen. Und haben die gesagt, hey, das ist doch geil, dass du da bist. Du kannst jetzt immer gehen, du bleibst jetzt. So, und dann war ich Spieler. War ich auf einmal wieder, nach 2,5 Jahren wieder Spieler. Sowas erlebst du nicht zweimal in deinem Leben. So, und dann spielen wir bis Weihnachten, bis auf ein Spiel, wo ich in der Halbzeit leider ausgewechselt werden muss, weil
In
mir einfach die
Nürnberg.
Wade explodiert. Ja, genau. Das war das einzige Spiel, wo wir verlieren. Rest hauen wir alle weg. Wir hauen alle weg. So. Oder auf einmal die Mannschaft natürlich voller Aufschwung und sonst was. So, und dann habe ich gesagt, du, pass auf, jetzt Rückrunde, lass jetzt mal bitte den anderen spielen, weil jetzt reicht es mir auch. Ich bin jetzt, keine Ahnung, was weiter, 37 oder 8 oder so. Mach ich nochmal, jetzt reicht es mir. So, und dann hat der andere dann die Rückrunde gespielt, das war dann voll okay. Und dann war die Mannschaft gesichert. Und nach der Saison war dann, ja, war dann, wollten die auf jeden Fall, dass ich weitermache. Hey, klar, hier, mach nochmal eine Saison, das sag ich, du. Das war meine Aufgabe. Wir mussten in der Liga bleiben. Das habe ich erfüllt. Ende Gelände, toll. Und dann bin ich nach Haching. Und wurde dann weiter Spieler, aber so mehr oder weniger schon in der Rolle zum Trainer, weil ich habe zum Manni Schwabe, übrigens, kennst du Manni eigentlich?
Ich kenne ihn vom
Schwabe Manni?
Namen her und ich weiß, dass er und sein
Ah,
Sohn heute noch den Verein leiten und führen und sein Sohn ja der spielende Sportvorstand ist.
okay, also genau, dann wieder halt zurück zu meinem Ursprungsverein, so mehr oder weniger, nach Haching, als dritter Torwart oder so. Wir hatten Nico Mantl vorne im Tor und Königshofer und ich wieder so in der Rolle wie in Bielefeld mit Schwollo. So, und dann sagt Manni, du pass auf, jetzt machst du es nur ein Jahr und dann wirst du unser Trainer, Torwarttrainer. Und dann sage ich, du pass auf, ja, gib mir aber bitte gib mir Zeit, weil ich will das Ganze kennen, weil der also Manni ist ja auch geil. Manni sagt ja, du, pass auf, so machen wir's. Ja, das passt schon. Ja, jetzt trinken wir mal Weißbier und dann passt das schon. So. Und dann wird da am Tresen, am Stammtisch, wird verhandelt, was jetzt nächste Saison so los. Dann sag ich, Manni, aber ich soll ja auch Jugend machen. So, ja, aber du machst die ganze das NLZ, das ganze Zeug, das machst du von den Kleinen bis hoch und die Profis, die machst du auch noch. Und im Sommer kommt dann ein neuer Cheftrainer, da wusste man ja noch nicht, wer kommt. Dann wurde es ja am Ende Sandro Wagner. So, und dann wirst du jetzt Torwarttrainer. Du machst die gesamte Saison. Dann war ich auf einmal Torwarttrainer bei der Spielvereinigung Haching, Profis, plus komplette Leitung NLZ. Und dann habe ich ja vorher gesagt, entweder mache ich was richtig oder gar nicht. Dann habe ich mich wirklich ein halbes Jahr, bin ich quer durch Deutschland getingelt, in jedes NLZ, ja, in Nürnberg, bei Wiesinger war ich, hier bei deinem Club. Und sonst überall und habe mir überall geguckt, wie trainieren die Torwarttrainer, wie passiert das, welche Strukturen brauchst du, was ist. Vieles, vieles Gutes gelernt, aber auch echt viel Schrott. Also in Deutschland rennt auch viel Schrott rum. Aber von jedem halt wieder was gelernt, um dann zu sagen, okay, jetzt bin ich bereit in Haching, das ziehen wir hoch. Und dann haben wir eine Torwartschule oder eine Torwartakademie, so wie wir es genannt haben wir gegründet. Und im Endeffekt das beste Beispiel hier, Konstantin Heide. Deutscher U17-Weltmeister im Tor, ja, den haben wir halt entwickelt. Ne? Also war halt schon geil. Und dann kam natürlich mit Sandro Wagner natürlich ein Trainer, ja, das zu meiner völlig geisteskranken Story passt genau der Typ. Also es war dann wieder der Topf von der Decke. Weil dann waren zwei voll Chaoten oder voll, also also wir sind ja beide so richtig verrückt, also positiv verrückt. Und haben gesagt, okay, Abstieg, Haching, vierte Liga und jetzt nehmen wir das Ding, U-Boot, Deckel zu und wir fahren durch und uns hält keiner auf. Und so ist dann am Ende passiert und sind dann wieder aufgestiegen. Und das war dann bis dahin und dann kam ja Leipzig. Das war sensationell. Geisteskranke 2 Jahre. Toll.
Perfekt,
Und
und
der
mit
Bresi
deinen
natürlich auch noch, mit Manni Schwabe.
Und das war auch der perfekte Abschluss für Teil 2. Wir sind jetzt bei 89 Minuten angekommen. Reine Aufnahmezeit.
Ich bin im Flug hier bei dir.
Finde ich auch. Also ich komme mir wieder vor wie früher. Also ich war bekannt für die langen Folgen, denn jetzt für die kompakten Folgen. Ich habe mich jetzt seit Januar eigentlich auf 60 Minuten eingependelt. Heute ist es mal wieder was Längeres geworden. Aber jetzt kommt noch der dritte Teil. Wir haben eigentlich komplett alle Fragen, was reingekommen sind, beantwortet. Ums dein Buch ging's, haben wir beantwortet. Wie deine Zeit jetzt mit Sandro Wagner war, haben wir beantwortet. Allgemein, warum du in Bielefeld nicht gespielt hast, haben wir beantwortet. Warum du nach so vielen Jahren auf einmal in Eichstätt aufschlägst, weil man sieht ja im Transfermarkt, dass du 2,5 Jahre gar nichts mehr gemacht hast. Und auf einmal Eichstätt, haben wir alles beantwortet. Jetzt kommen nur noch diese 3 Standardfragen von uns und dann haben wir schon wieder.
Ja, siehst du.
Und die erste Frage von uns ist natürlich, nenne uns deine Top 11.
Okay, also, aber jetzt muss ich, dumme Fragen gibt es ja nicht, aber jetzt natürlich eine inhaltlich wertvolle Frage. Willst du eine 11 des Männerfußballs oder willst du eine 11 des Frauenfußballs?
Du kannst das auch gerne mischen. Wir hatten vor ein paar Monaten Adam, schlag mich tot mit Nachnamen, ich will den Nachnamen gar nicht aussprechen, Torwarttrainer von Fortuna Köln damals, war auch beim DFB. Und der hatte Vanessa Fodalla und Jule Branden mit in der Top 11.
Okay, cool. Ja, okay, dann versuche ich so ein bisschen zu mixen. Aber auch die Top 11, also mit der 11 wirst du wahrscheinlich alles weghauen, was ich aufschlägt, ne?
Ja.
Das musst du wissen, weil es kommen nur Vollgranaten.
Bin ich gespannt und ich möchte bitte noch ein System davor haben.
Ein System, okay. Gut, ein System. Also wir spielen ein System, ein Torwart ist klar. Dann haben wir natürlich eine moderne hybride Dreierkette. Ne, wir bleiben klassisch. Viererkette, wir spielen klassisches 4-4-2. Oder 4-2-3-1, das ist ja noch moderner. Wir spielen 4-2-3-1. Okay?
Der Spieler. Ja.
So. Okay, also im Tor. Im Tor würde ich tatsächlich aus eigener Erfahrung und aus dem, was ich so gesehen und mitgenommen habe, würde ich unsere Torhüter ins Tor stellen, Elvira Herzog. Auf der Bank Manu Neuer, weil ich glaube, das wäre das perfekte Learn-Duo. Ja. Und der dritte Torwart, weil mit denen hat man ja 3, würde ich Jens Lehmann hinstellen. Sehr guter Freund von mir. Den würde ich auch noch aufstellen, weil dann hast du die drei absoluten Volllegenden im Tor. So. Dann spielen wir Kette. Rechter Verteidiger Markus Schwabel. 100%ig, dieser Typ muss in meiner Elf sein. Weil der gewinnt dann, wenn es drauf ankommt, ist er da. Und auch im Nachspielzeit. So, Innenverteidigung. Puh, jetzt kommst du. Innenverteidigung. Würde ich. Würde ich mal überspringen, tatsächlich. In Verteidigung muss man heute modern denken. Da kann ich meine alten Hautdegen kann ich gar mal nehmen. Ne? So. Und dann haben wir Linksverteidiger. Nennen wir da. Fabian Schönheim, wer den noch kennt. War mein linker Verteidiger in Wiesbaden. Dann ist er Union Berlin, Mainz 05. Würde ich auf jeden Fall nehmen, weil der hatte den besten linken Fuß, den ich jemals gesehen habe. Hat leider schwer verletzt aufhören müssen. So, Doppel-6. Eine 6 würde ich von uns wieder eine nehmen, Sandra Starke, weil die einfach das Spiel kennt. Und die zweite 6. Boah. habe so viel Sechser gehabt. Ne? Koblenzer Zeit will ich keinen nehmen, Wiesbadener Zeit will ich auch keinen nehmen. Also ich kann ja auch die großen nehmen, ne? Ich kann ja auch intern, also die aktuellen, oder? Genau.
Du kannst machen, was du willst. Die meisten nehmen Mitspieler oder ehemalige Mitspieler oder Gegner.
Gegner, okay. Ja, dann, ja, okay, dann würde ich mit Mitspieler. Ja, ich würde Joshua Kimmich hinstellen. Tatsächlich. Dann brauchen wir Innenverteidiger, ne?
Ja.
Hübner, aktueller Co-Trainer Nationalmannschaft, Benny Hübner. Einfach weil es für mich einfach einer der größten Hackstöcke, die es gibt. Und er hat einfach alles und aber hat ein Stellungsspiel wie kein zweiter. War top. Den würde ich nehmen. Und der andere IV. Ja, da muss man nachher nochmal geben. Da brauche ich noch was. Da brauche ich noch ein bisschen. So. Nee, weil dann würde ich Marina Hegerin nehmen.
Perfekt.
Von jetzt gerade in Köln. Aber die zwei würden gut zusammenpassen, weil die halt verbal auch alles wegcoachen würden. So, dann haben wir die. So, und dann bauen wir Flügel. Wir spielen ja mit den Außenspielern invers, das heißt, die ziehen nach innen. Ja, so. Das heißt, wir würden links hinstellen. Clara Bühl. Auf jeden Fall. Und rechts. Wen hatte ich da? Wiesbaden, Koblenz, hat man auch guten. Auch steht ja Bielefeld. Moritz Krattenmacher. Jetzt bei Berlin, damals in Haching. Also, da brauchen wir eine 10. Ne? Die beste 10, die ich je hatte. Francisco Copado. So. Und jetzt brauche ich noch eine Stürmerin oder einen Stürmer, ne?
Ja.
Boah. Ich nehme einen Auswechselstürmer noch mit dazu, ne?
Okay.
Also ich hätte ganz vorne, weil der war für mich sensationell. Der war wirklich, hat alles. Olivier Chapa hieß der. Damals in Reutlingen. Der hat alles weggebombt, was sich in den Weg stellt. Und dann brauche ich noch eine andere Stürmerin, Anja Mittag.
Perfekt, ist vermerkt und wir sagen zu 99% sogar alle Spieler was.
Schon, das ist gut. Das ist gut.
Dann haben wir eine stabile Top-Elf von dir bekommen und die könnten auch locker irgendwo oben mitspielen.
Ja, also auf jeden Fall am Abend, nach dem Spiel, sind sie ganz vorne dabei.
Und jetzt kommen wir doch schon zur letzten Frage. Ich habe mich aber verzählt und es ist eine Standardfrage natürlich. Wen empfiehlst du uns als Gast?
Sandro Wagner.
Am besten einer, wo es realistisch ist. Sandro Wagner wäre natürlich ein großer Wunsch, nachdem ich auch gelesen habe, dass du unter ihm gearbeitet hast, war mir die Antwort klar, aber Augsburg hat mir vor 3 Jahren schon definitiv immer gesagt, nee, geht nicht.
Okay. Und ja, ich habe. Ja, gut, Sandro macht es auch, naja, habe ich dir recht. Okay, also der wäre jetzt so Variante 1 gewesen.
Ja.
Dann auf jeden Fall musste Markus Schwabe, Spielverein Unterhaching.
Ja.
Dann wird es auf jeden Fall in meine Kategorie gehen, zeitlich. Finde ich wichtig, finde ich gut. Und dann auch vielleicht eine Spielerin oder eine Funktion.
Gerne, wir sind ja relativ offen.
Ich überlege gerade, wenn ich die empfehlen könnte, die auch ein bisschen was. Klar, ich meine, von uns gibt es Sandra Starke, aber dann hast Leipzig hast du ja jetzt schon. Kannst du noch nehmen? Boah, bist jetzt so spontan, wo du halt wirklich auch Spaß hast, ne? Also ich will dir ja jemanden geben, der wo du auch lustig und du auch inhaltlich was rüberkommt. Ofenschwabe dann. Das ist das Beste.
Mach mal, ist vermerkt. Gut, jetzt sind wir am Ende angekommen und jetzt hast du gleich nochmal was zu erzählen, weil dir gehören jetzt die letzten Worte.
Okay, dann will ich als erstes natürlich mich bei dir bedanken für deine Zeit. Ich meine, es ist nicht selbstverständlich, dass du jetzt hier schon fast 2 Stunden meine Story hier zuhörst. Also auf jeden Fall erstmal danke, Sascha, an dich. Ich fand es unfassbar cool. Ich habe normalerweise ist mein in der Form mein allererster Podcast und fand es irgendwie total cool, war auch richtig nervös davor. Genau, und ich freue mich, oder ich wünsche dir auf dem Weg alles, alles Gute und dass du noch weiter ganz, ganz coole Gäste hast. Und dann sage ich auch viele Grüße ans Publikum. Ich hoffe, dass ich jetzt euch ein bisschen was erzählen konnte und ein bisschen ein paar Anekdoten und sonst was, das cool war, dass nicht langatmig war, dass es interessant war und ich freue mich auch auf Feedback. Das wäre mir wichtig. Also schreibt in die Kommentare, schreibt was rein. Was ich für mich mitnehmen kann oder was ihr noch gerne wissen wollt. Ich open-minded, vielleicht sind ein paar Torwarttrainer oder Torfrauentrainer dabei. Genau, Aufruf. So.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.